Heute begrüßen wir Schlomo.
Vielen Dank.
Schlomo ist natürlich nicht sein richtiger Name, Aaron Pieka mit bürgerlichen Namen ist bekannt. Wir haben ein ganz besonderes Thema, was im vorpolitischen Raum beschäftigt man sich ja gar nicht so sehr mit der Partei, also der AfD. Aaron macht das. Und das finde ich sehr interessant, dass wir also hier aus dem vorpolitischen Raum, also aus dem Außen, eine Idee dazu entwickeln, wie es für die Partei weitergehen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Schlomo hier begrüßen kann. Schlomo, vielen Dank fürs Kommen und Bühne frei.
Vielen Dank.
Eine kleine Nachbemerkung, er hat gesagt, in einer Stunde schafft er es nicht ganz, das macht glaube ich gar nichts, dann überziehst du so weit, wie du das gerne möchtest und wir machen danach eine Diskussionsrunde, ja. Dazu machen wir dann den Mitschnitt aus. Ja? Und ganz kurz noch, also keine Filmaufnahmen und keine Fotos bitte.
Und Funktelefone ausschalten.
Und das wäre auch ganz nett, dass es nicht zwischendurch klingelt. Dankeschön.
Ja, zu der Ansprache will ich noch kurz sagen, ein gewisses Eigeninteresse schwingt ja auch mit. Es ist nicht nur irgendwie altruistisch, um die Interessen der Partei zu beschützen, sondern es geht ja dabei auch darum, ob das Vorfeld von der Partei abgeschnitten wird. Das wird ein Aspekt vom heutigen Vortrag. Und der wird stellenweise sicherlich relativ deprimierend. Deswegen will ich mal mit einer guten Nachricht starten. Die gute Nachricht aus meiner Sicht ist, dass ein Weg an die Macht für eine AfD vorgezeichnet ist. Das denke ich, weil seit 2015 die ethnischen Schocks, also Terroranschläge, symbolträchtige Massenvergewaltigungen oder auch einzelne Morde, so wie neulich in Hamburg die Frau, die von dem Zug gerissen wurde, sich mehren. Also ein ziemlich düsterer Grund. Aber andererseits, und das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, die Toleranz für diese ethnischen Schocks abnimmt. Um das zu demonstrieren, will ich mal die Reaktionen und die Folgen von ein paar verschiedenen Anschlägen vergleichen, von drei Stück. Zwei aus der jüngeren Vergangenheit, und zwar Solingen im August 2024 und Aschaffenburg Ende Januar 2025. Das war einmal der Anschlag auf das Stadtfest und dann der Anschlag auf die Kita-Gruppe, natürlich besonders emotional aufgeladen. Und das will ich abgleichen mit dem Anschlag von vor 4,5 Jahren in Würzburg, von dem Somalia, der Frauen in der Stadt systematisch niedergemetzelt hat unter Allahu Akbar rufen und also quasi gezielt auf die Jagd nach Frauen, nach deutschen Frauen gegangen ist. Von den Proportionen her hatten wir in Aschaffenburg 2 Tote. Eins davon war ein Kind und der andere, der war ein Helfer, jemand, der dazwischen gegangen ist. Das ist natürlich besonders emotional aufgeladen, schon alleine deswegen, weil es ein Anschlag auf eine Kita-Gruppe war. Und in Solingen hatten wir 3 Tote, das waren erwachsene Stadtfestbesucher. In Würzburg hatten wir ebenfalls 3 Tote, also 3 Frauen fielen dann tödlich dem Ganzen zum Opfer. Und damit komme ich zu den Reaktionen vom Mainstream, die in beiden Fällen vom Versuch her ähnlich waren. Allerdings hat es in einem Fall, beziehungsweise ja, im älteren Fall, in dem einen Fall in Würzburg geklappt und bei den neueren beiden Anschlägen nicht. Man hat in Würzburg die politische Motivation dahinter, trotz einer ziemlich klaren Beweislage, kategorisch geleugnet. Also die Beweislage war zum Beispiel, man hat ISIS-Material gefunden in der Asylbewerberunterkunft von dem Typen. Man hat seine Aussage von direkt danach gegenüber der Polizei, dass er seinen persönlichen Dschihad verwirklicht hat. Er hat bei der Tat Allahu Akbar gerufen. Und trotzdem wurde das Ganze, und zwar auch erfolgreich, gemacht zu der Wahnsinnstat eines vereinzelten Geisteskranken. Und damit wurde die politische Dimension dem Ganzen beraubt. Der Fall war damit dann innerhalb von 1-2 Wochen aus dem Medienzyklus verschwunden und wahrscheinlich nach 1,5 Monaten oder so auch größtenteils aus dem öffentlichen Bewusstsein. In Solingen oder Aschaffenburg hat man zwar dasselbe versucht, aber mein Eindruck ist, dass den Leuten inzwischen im Grunde genommen egal geworden ist, ob jemand so eine Tat verübt wegen Geisteskrankheit, wegen Islamismus, wegen Hass auf Deutsche oder, was häufig der Fall sein wird, wegen ein bisschen von all dem. Das Ganze war monatelang in den Medien, es ließ sich nicht einfach verdrängen aus dem öffentlichen Bewusstsein. Und damit kommen wir zu den Auswirkungen, wo es die gravierendsten Unterschiede zwischen diesen Anschlägen gibt. In Würzburg, das fand, wie man heute eigentlich gar nicht mehr wirklich weiß, weil das eben keine Rolle im Wahlkampf gespielt hat, weniger als 3 Monate vor der Bundestagswahl 2021 statt. Ich hatte das schon komplett vergessen. Auf den Wahlkampf hat es überhaupt keinen nennenswerten Einfluss. Also die AfD hat es natürlich gespielt, die anderen Parteien kategorisch bis zur CDU nicht. Keine von denen hat einen Ton dazu gesagt und sind damit auch ganz gut gefahren. Also es ist ihnen gelungen, dieses Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Bei Solingen und Aschaffenburg waren die Zeitpunkte der Anschläge 6 Monate und 1 Monat vor der letzten Bundestagswahl 2025. Und für diesen Wahlkampf waren diese Anschläge absolut prägend. Merz wurde dadurch dazu genötigt, Migration zum Mittelpunkt von seinem eigenen Wahlkampf zu machen, was eine extrem riskante Strategie war. Also jeder weiß, es ist das Alleinstellungsmerkmal der AfD, glaubhaft vermitteln zu können, dass man in puncto Migration eine ernsthafte Kurswende hinlegen will oder hinlegen wird tatsächlich an der Regierung. Und als die direkte Konkurrenzpartei, die für eine moderatere Sichtweise auf das Thema steht, das dann zum Mittelpunkt vom eigenen Wahlkampf zu machen, ist eine extremst riskante Strategie, um die Merz offenbar der Meinung war, gar nicht mehr herumzukommen. Er musste diverse Sachen machen, die alle gravierende Kosten hatten. Zum Beispiel Dinge versprechen, die absehbar nicht zu halten waren mit den Koalitionspartnern, die ihm zur Verfügung standen. Also die SPD war damals ja noch das Positivszenario aus Merz-Sicht. Es gab auch durchaus realistisch, es ist dann an 0,03%, glaube ich, gescheitert, irgendwie in diesem Bereich, wenn das BSW reingekommen wäre, dann hätte er mit Grünen und SPD koalieren müssen. Jetzt haben wir gesehen, die SPD reicht aus, dass er nichts machen kann, also nicht einmal von dem Linderungskurs, den er sich vorstellt. Und wahrscheinlich wollte er diese Sachen auch zu keinem Zeitpunkt wirklich machen. Er hat versprochen, mit der richtigen Kompetenz an Tag 1 die Grenzen dicht zu machen. Er brauchte außerdem als Paukenschlag die Abstimmungen mit den AfD-Stimmen, um die Migrationspolitik marginal zu verschärfen, direkt vor der Wahl. Denn ansonsten wäre das Ganze einfach nur abgestempelt worden, zu Recht natürlich als Wahlkampfgetrose. Man braucht etwas Historisches, etwas, was zum ersten Mal in dieser Form stattfindet. Vielleicht sogar noch interessanter als das, über Merz hinaus musste sogar Scholz symbolträchtig mal ein paar Afghanen abschieben und die Aufnahmeprogramme aussetzen, um zu signalisieren, dass selbst er es jetzt begriffen hat. Das bedeutet, bis in die Basis, die Wählerbasis der SPD, hat man es für nötig befunden oder war es notwendig, um die Leute zu mobilisieren, zu signalisieren, dass man für eine Kursabkehr beim Thema Migration steht. Das ist wirklich interessant. Also sowas gab es noch nie. Das Endresultat war dann, dass die AfD durch die Dauerpräsenz von ihrem, mal ganz zynisch ausgedrückt, Unique Selling Point, ihrem Alleinstellungsmerkmal Migration, über 20% erzielt haben, also das beste Wahlergebnis aller Zeiten. Und die neue Regierung darüber hinaus durch diese sofort, also im Sinne von am ersten Tag ihrer Amtszeit gebrochenen Wahlversprechen, dass die Grenze eben nicht per Richtlinienkompetenz dicht gemacht wurde und von da aus ging es dann weiter, mit einem gravierenden Misskredit ins Amt gestartet ist. Und dieser Misskredit begründet auch zum Teil den Höhenflug, den die AfD bis jetzt noch erlebt, gegen ihren direkten Konkurrenten, die CDU. Ich denke, wir wollen ja heute über die Brandmauer reden, dass auch der Aufstieg der Partei, den wir beobachtet haben, in den letzten wahrscheinlich ungefähr 3 Jahren kontinuierlich, mit der Brandmauer zusammenhängt. Das ist aber der unwichtigere Punkt. Der wichtigere Punkt an der Brandmauer aus meiner Sicht ist der Schutz vor Subversion und der Schutz vor äußerer Beeinflussung durch verführerische Angebote. Da kommen wir etwas später zu. Aber der Vorteil der Brandmauer für uns, was den Aufstieg in den Umfragewerten und Wahlergebnissen angeht, ist, dass die CDU hinter der Brandmauer eingesperrt ist mit Koalitionspartnern, mit denen sie nicht einmal eine Linderungs- und Abbremsungspolitik machen kann, wie es sich ein Merz wahrscheinlich vorstellt. Also da werde ich später noch näher drauf eingehen. Ich habe da ein eigenes Konzept für entwickelt. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Schock werden, linguistisch für die älteren Semester. Ich nenne das Law and Order Cucking. Das kann man vielleicht zusammenfassen als Law and Order, Selbsterniedrigung, Gesetz und Ordnung, Selbsterniedrigung. Wird später noch ausgeführt, das heißt ganz knapp zusammengefasst, ein Merz würde gerne autoritärer werden, die Gesamtgesellschaft betreffend natürlich, aber symbolträchtig gegen Islamisten und ausländische Nationalisten vorgehen und generell Asoziale aus migrantischen Milieus. Er würde gerne den Überwachungsstaat ausbauen. Und er würde gerne die Demografie erst einmal relativ einfrieren und dann irgendwann die Migration wieder aufnehmen mit weniger direkt kriminologisch auffälligen Gruppen, Indern, christlichen Afrikanern oder so, mit denen es nicht diesen politischen Sprengstoff dahinter gibt. Darüber hinaus, selbst wenn die linksliberalen Koalitionspartner der CDU einschwenken würden, was das Einfrieren der Demografie angeht, um uns zu verhindern. Also in einem so unwahrscheinlichen Szenario wäre es wahrscheinlich, um uns zu verhindern, weil sie sehen, dass ansonsten der Weg an die Macht für eine AfD vorgezeichnet ist. Dann könnte selbst das Kippen der Stimmung, nur bremsen. Sie können ja keine Remigration durchführen, sie können keine Millionen von Leuten abschieben, auch für eine CDU. Selbst wenn man CDU pur hätte, wäre das vollkommen vom Tisch. Das können Sie sich nicht vorstellen. Die Buntheit, die jetzt geschaffen wurde, auch mit einer Menge Verlusten, politischen Verlusten, die dadurch erlitten wurden, die bleibt so. Also die wurde jetzt errungen und die ist jetzt da und natürlich bleiben die Leute alle hier. Das bedeutet aber, das Gewaltpotenzial, das jetzt schon importiert wurde, bleibt auch hier. Was heißt, selbst wenn du es einfrierst, gehen die ethnischen Schocks weiter und mehren sich wahrscheinlich sogar. Was bedeutet, dass auch die Niedergangswahrnehmung der Allgemeinheit weitergeht und die Stärkung vom Unique Selling Point der AfD, Migration. Denn in der Regel sind ja die Migranten, die symbolträchtige Anschläge oder Großgewaltakte, Massenvergewaltigungen oder so verüben oder das inzwischen, was sich inzwischen eingebürgert hat, dass mal ein paar Leute in der Bahn oder im Einkaufszentrum niedergemessert werden, nicht vor 2 Monaten ins Land gekommen, sondern in der Regel sind die schon seit 6, 7, 8 Jahren hier. Das bedeutet, fast immer erntet man offene Grenzenpolitik, die schon lange vorangegangen ist mit diesen ethnischen Schocks. Die Quintessenz von diesem ersten kleinen Teil soll sein, die Wertsteigerung von unserem Alleinstellungsmerkmal wird sowieso weitergehen und es geht deswegen langfristig nicht mehr darum, ob die AfD regiert, sondern es geht darum, was für eine AfD und aus einer wie dominanten Position heraus sie regiert. Und dabei schützt uns die Brandmauer vor mehreren äußeren Einflüssen. Diese Einflussnahme will ich aufgliedern in 2 Instrumente, die unsere Gegner haben. Oder 2 Instrumentgruppen wäre vielleicht besser beschrieben. Die eine Gruppe kann man zusammenfassen als die Peitsche, also direkt aggressive Instrumente. Die anderen würde ich zusammenfassen unter Verführung. Und die Verführung ist dabei das Gefährlichere. Kommen wir zuerst, weil es kürzer ist, zur Peitsche. Für das Vorfeld sieht die Peitsche deutlich differenzierter, deutlich feingliedriger aus. Also da gibt es verschiedenste Sachen, vor denen wir Sorgen haben müssen, die einfach dafür da sind, uns das Leben schwer zu machen und die Leute davon abzuschrecken, ein Teil von uns zu werden. Wir werden juristisch verfolgt, es gibt Hausdurchsuchungen, es gibt diverse Gängeleien von Seiten des Staates, aber für höhere Politiker und auf höhere Politiker zielt diese Peitsche ab, um die Partei innerlich zu verändern. Besteht die Peitsche vor allem aus dem Gesamtparteiverbot und aus dem Mikroverbot. Mikroverbot werde ich gleich noch aufschlüsseln. Das Ziel von beiden dieser Maßnahmen ist es, unrealistische Ängste in der AfD zu wecken und unseren Blick auf die Machtverhältnisse und vor allem auf die tatsächlichen Möglichkeiten, die tatsächlichen Instrumente, die unsere Gegner gegen uns in der Hand haben und auch einsetzen können, zu trüben. Ich will das mal kurz einleiten mit 2 Zitaten von dem linken Vordenker Saul Alinsky, aus seinem Buch Rules for Radicals. Das sind 2 von diesen Regeln. Die erste ist, die Androhung der Sache ist fast immer angsteinflößender als die tatsächliche Sache selbst. Die 2. Regel ist, und die ist wahrscheinlich sogar noch besser auf unseren Fall, unsere Situation anwendbar, Macht ist nicht das, was du hast, oder in unserem Fall, was du wirklich machen kannst, sondern Macht ist das, wovon der Feind denkt, dass du es hast. Also einfach zusammengefasst, wenn du den Gegner Angst vor einer unrealistischen Maßnahme einjagen kannst, die du überhaupt nicht vorhast zu benutzen und die du wahrscheinlich gar nicht benutzen könntest, dann hast du ihn genauso an den Eiern, als wenn dir diese Maßnahme tatsächlich zur Verfügung stehen würde. Wir müssen also aus dem Vorfeld von unten heraus den Politikern die Angst nehmen. Also reden wir über die angedrohten Machtmittel. Zuerst einmal das Verbot der Gesamtparteien. Das Verbot einer oder ein Gesamtparteiverbot stufe ich ein als eine rein psychologische Waffe. Was bedeuten soll, niemand von Rang und Namen, niemand mit Gestaltungsmacht plant wirklich, das irgendwann einzusetzen. Der Diskurs, in Anführungszeichen, die Dauerpräsenz der Möglichkeit eines Parteiverbots ist die Waffe. Darum geht es. Damit will man die Partei dazu bringen, zum einen in für den Mainstream unverhandelbaren Punkten einzuschwenken und zum anderen dazu wichtige, unbiegsame Symbolfiguren, Höcke als Paradebeispiel, abzusenden. Unverhandelbare Positionen für den Mainstream wären zum Beispiel, oder ich glaube, das sind die beiden großen unverhandelbaren Positionen, Remigration und Westbindung. Das liegt daran, dass die Folgen, die mit einer Politikwende in diesen Bereichen schon nach einer Legislaturperiode eintreten würden, schwer rückabwickelbar wären, anders als etwa im kulturellen Bereich. Also du kannst die 1000 Geschlechter ein bisschen rückabwickeln, du kannst wieder so ein bisschen in Richtung Geschlechterrollen steuern. Das hat keine nicht wieder hinbiegbaren Konsequenzen für sie. Wenn man dann die AfD ausgepresst wegschmeißt nach einer Legislaturperiode, kann man das alles rückabwickeln. Aber sagen wir mal, wir haben 4 Millionen Migranten abgeschoben in 4 Jahren. Du kannst nicht einfach im selben Zeitraum 4 Millionen Migranten wieder hier ansiedeln. Das geht nicht. Die sind dann weg. Das würde einen neuen Schock hervorrufen, der wieder großen Widerstand gegen dich hervorrufen würde und halt an deiner Macht sägen würde und Unwägbarkeiten bereithalten würde, die es einfach nicht wert sind. Deswegen können sie mit diesem Punkt absolut nicht leben, auch nicht für eine Legislaturperiode, und da komme ich später noch zu. Ich denke, der Mainstream-Plan, der Plan von CDU, Axel Springer, diesen Mächten, ist diese eine Legislaturperiode, ist es, dass die AfD einmal ausgepresst und dann weggeworfen wird. Kommen wir dazu, warum ich denke, dass ein Verbot unrealistisch ist. Das liegt ganz einfach zusammengefasst daran, dass man damit einen Grundpfeiler von unserem zentralen Gesellschaftsmythos abräumen würde. Und zwar der Selbstherrschaft des Volkes oder in Worten, die Ihnen wahrscheinlich besser passen würden, der Selbstverwaltung der Allgemeinheit. Also ganz einfach ausgedrückt, dass die Leute eben demokratische Kontrolle über die Makrorichtung haben, die das Land nimmt. Demokratie. Der Glaube der Masse an diesen Mythos ist ironischerweise eine Grundvoraussetzung, damit man überhaupt Politik machen kann, stabil, die dermaßen einschneidend gegen den Willen der eigenen Bevölkerung oder des eigenen Volkes ist. Also ein König, der dasselbe machen würde, sagen wir mal, ein König würde 7 Millionen, ich glaube, das ist ungefähr die Zahl, in den Dreh, afrikanische und arabische Migranten ins Land bringen, innerhalb von wenigen Jahren, und seine Reaktion auf Kritik oder auf eine Opposition wäre, ja, ihr könnt euch ficken gehen, ist mir egal. Also die bleiben da, ich will das so, ob ihr darunter leidet, das kratzt mich einfach nicht. Der würde auf deutlich wackeligeren Beinen stehen als unsere durch einen Volkswillen legitimierten Volksabschaffer. Die Meinung der Masse zum Thema Migration ist seit, ich würde sagen, spätestens 2023 vollkommen klar. Es gibt keine Umfrage, die da eine groß andere Sprache sprechen würde. Der überwältigende Großteil der Deutschen ist für eine gravierende Kehrtwende beim Thema Migration. Wenn du aber diverse Separationsebenen der, wenn man so will, vorgegaukelten Unmachbarkeit des Volkswillens zwischen dich und das, was die Leute wollen, bringen kannst, und wenn du gleichzeitig eben nicht ein König bist, sondern ein ständig wechselndes Kabinett von Köpfen, dann hast du einen deutlich größeren Schutz, als dieser König ihn hätte. Du kannst zum Beispiel, also diese Separationsebene der Unmachbarkeit sehen so aus, dass du sagst, diese EU-Richtlinie spricht dagegen, die EU würde uns bestrafen, diese und diese Gerichte urteilen dagegen. Ist natürlich Bullshit, also die EU besteht finanziell aus Frankreich und Deutschland. Und zwar in erster Linie Deutschland. Die EU kann uns zu gar nichts zwingen. Wenn wir sagen würden, nein, das gilt für uns nicht, oder diese Regel kommt komplett weg für alle, dann wäre sie morgen weg. Sobald man mit Austritt drohen würde oder mit auch nur irgendwie Zahlungseinbehaltungen oder so, wäre das kein Thema mehr. Das bedeutet, das ist eine Fabel, die man den Wählern erzählen kann, damit sie die Entscheidung gegen ihren Willen nicht assoziieren, nicht verknüpfen mit einem selbst als politischer Macht, und damit sie auch diese Vielgliedrigkeit des Systems weiter akzeptieren, damit sie nicht das Ganze als einen Organismus betrachten, die EU, die Gerichte, die Parlamentspolitik und so weiter, die NGOs, der akademische Sektor, sondern das alles als getrennte Institutionen betrachten, die getrennt Entscheidungen treffen, die eben leider am Ende dann dazu führen, dass wir nicht das machen können, was der überwältigende Großteil der Leute haben will. Das wurde einmal von der guten Frauke Brosius-Gersdorf konkret ausformuliert. Das war ja die Verfassungsrichterin oder die Kandidatin für den Verfassungsgerichtshof der SPD letzten Sommer, die dann verhindert wurde. Sie hatte das aufs Klima gemünzt, einmal so zusammengefasst, dass man unpopuläre Entscheidungen an Gerichte, Zentralbanken oder die EU auslagern müsste, damit sie nicht mehr direkt assoziiert sind mit den sie durchführenden Politikern und die Politiker nicht Angst haben müssen, nicht mehr gewählt zu werden und sie eben, obwohl die Leute sie nicht wollen, durchgeführt werden können. Diese ganze Chose funktioniert nur, wenn die Fabel, der Mythos der Selbstbestimmung des Volkes eben kein kompletter Mythos ist. Also wenn technisch gesehen auf dem Papier die Leute immer noch ihre Regierung wählen können. und das Ganze eben nur durch Propaganda und mikroautoritäre Maßnahmen, Piesacken der Opposition und so weiter beeinflusst wird, vor allem durch Stigmatisierung und das Meißeln in die Köpfe, dass man bösartig ist, wenn man es anders sieht, als die Politik es haben will. Beziehungsweise, du kannst ein Problem mit Migration haben, aber du darfst eben nicht die einzige Partei wählen, die tatsächlich was dagegen machen will. Das wäre böse, weil das sind Nazis. Durch solche Maßnahmen kannst du den Mythos erhalten und gleichzeitig Projekte durchführen, die drastisch empfindlich gegen die Interessen der Leute sind. Wenn du aber die AfD jetzt verbieten würdest zur derzeitigen Zeit, also mit 25-26% Tendenz ansteigend, dann würde man sich zu genau diesem König machen. Also dann würde man sagen, ihr müsst das hinnehmen, ihr müsst hinnehmen, dass wir eure Leben verschlechtern, ihr müsst hinnehmen, dass wir einen Scheiß drauf geben, was ihr eigentlich wollt. Wer dagegen ist, der wird verboten, sobald er Erfolg hat. Also ihr könnt so ein bisschen Demokratie spielen, ihr könnt da so eine Partei gründen, die dann eigentlich auf dem Papier eine Abkehr davon will und die kann dann 5% kriegen, ja, vielleicht 10%, aber 20%, 30%, nein, sorry, das geht nicht, die wird verboten. Das bedeutet, es ist nur ein Spielen, es ist nur eine Farce, das wird man damit entlarven und das kann man nicht entlarven. Denn wenn das passieren würde, dann wäre die Folge eine breite und endgültige, tiefe Entfremdung von wahrscheinlich ungefähr der Hälfte der Leute in diesem Land von der Herrschaftsform, in der wir leben. Also sprich, die meisten Leute oder ein Näherungswert an die meisten Leute wäre der Meinung, dass das im Grunde genommen eine Lüge ist, dass die Selbstbestimmung des Volkes eine Lüge ist, dass Demokratie eine Lüge ist. Und auf dieser Grundlage kann ein System nicht dauerhaft überleben. Also das wäre das Ende des Systems. Nicht im Stile von Bürgerkrieg, sondern vermutlich im Stile von einer langsamen innerlichen Verrottung des emotionalen Fundaments. Die Leute würden sich einfach rausziehen aus der Gesellschaft. Die Leute hätten kein Interesse mehr daran zu partizipieren. Und das würde auf lange Sicht dann in irgendeine Form von Paradigmenwechsel führen. Und deswegen werden und können sie das nicht machen. Also Fazit zum Verbot der Gesamtpartei. Der einzige notwendige Schutz, den wir davor brauchen, ist die AfD in den Umfragen wirklich, wirklich relevant und zwar für politische Macht relevant zu halten. Solange sie in der Nähe von 20% ist, mit drüber vollkommen kein Problem, nicht so, dass man sich irgendwelche Sorgen machen müsste, solange sie diese politische Gestaltungsmacht auf dem Papier hat, ist es nicht möglich, die AfD zu verbieten. Wenn sie zu drücken wäre auf, sagen wir, 5-7% mit der 5%-Hürde kämpfend, dann könnte man, wie bei der KPD damals, möglicherweise sowas abziehen, im Stile von nicht, diese Partei ist zu groß geworden und wir sind nicht versöhnlich mit dem, was die machen will, wir sind nicht versöhnlich mit dem, was die meisten Leute wollen, sondern dass es eben einen Charakter hätte von, ja, es gibt da diese extremistische kleine Partei und die ist eben voll mit Holocaust-Leugnern und Terroristen und deswegen wird die halt verboten. Das würde funktionieren, aber nicht mit 20%, nicht mit 30%. Alle oder ein großer Teil der Leute in Deutschland würde daraus einfach schließen, dass Demokratie eine Lüge ist und dass man das Parteienspiel mitspielen kann, wenn man etwas anderes will, bis man relevant wird und dann wird man eben verboten. Damit kommen wir zum Mikroverbot. Das Mikroverbot, damit meine ich den Ausschluss von einzelnen AfD-Politikern, von einzelnen Wahlen, also auf Kommunalebene. Es kann, glaube ich, auch nur auf Kommunalebene stattfinden, ich glaube auf Landesebene. Da würde man ebenfalls zu stark an diesem Grundmythos der Gesellschaft sägen. Oder den Ausschluss von einzelnen Politikern vom passiven Wahlrecht. Ein großer Unterschied zum Parteiverbot auf Bundesebene ist, dass sie das tatsächlich machen. Also wir haben ein Paradebeispiel dafür. Joachim Paul wurde von der Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen ausgeschlossen. Es ist ganz lustig, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was die Begründung war. Also die Wahlleiterin da hatte einen VS-Bericht über ihn angefordert, um auf dieser Grundlage dann zu entscheiden, ob er verfassungstreu wäre. Und in diesem Bericht stand er unter anderem drin, dass er auf einem Foto die OK-Geste gezeigt hat. Daraus haben wir einen ziemlich großen Punkt gemacht. Für Leute, die damit nicht vertraut sind, im Jahr 2016 gab es so eine kleine Kampagne von Internet-Trollen, die geguckt haben, wie weit man gehen kann mit dem Mainstream. Also was kannst du dem Mainstream, wie absurd kannst du werden mit angeblichen neuen rechtsextremen Symbolen, sodass der Mainstream es trotzdem noch ernst nimmt und darüber schreibt. Das hat man zum Beispiel versucht mit Milch. Also dem Milch-Emoji. Auch das hat funktioniert. Die Argumentation war, Milch, also Laktose, vertragen Europäer im Schnitt besser als Nicht-Europäer und deswegen ist es ein Symbol für weiße Überlegenheit. Darüber wurden Artikel geschrieben. Bei dem OK-Zeichen hat man argumentiert, also diese Trolle haben argumentiert, man bildet hier ein W und ein P mit seiner Hand und das steht für White Power. Die ADL, Also die mächtige... Ja, genau. Das hier soll das W sein und das hier soll das P sein mit dem Arm dann quasi. Die ADL, also so eine Art israelisch finanzierte Amadeo-Antonio-Stiftung auf Steroiden in Amerika, die hat darüber einen großen Beitrag gemacht und die ADL ist ein tatsächlich sehr wichtiges Organ. Insofern hat dieser Trollversuch wunderbar funktioniert und Leute bringen heute noch dieses Meme, knapp 10 Jahre später, im Grunde genommen, um damit auszusagen, du kannst dem Mainstream jeden absurden Scheiß einreden. Wenn du es als ein AfD-Politiker machst, dann läufst du offenbar Gefahr, dass dir das als tatsächliche White-Power-Geste und Extremismus ausgelegt wird, bis zu dem Grad, an dem man dich deswegen von Wahlen ausschließt. Also da sieht man die Willkür. Das geht sehr willkürlich. Der Grund, aus dem er ausgeschlossen wurde, und auch das wird in dem VS-Bericht thematisiert, ist natürlich, dass er vorfeldnah ist, dass er ein unbiegsamer AfD-Politiker ist. Und dass deswegen man im Grunde genommen ein Exempel statuieren wollte, um die AfD dazu zu bringen, sich auf kommunaler Ebene von der Führung her anders aufzustellen. Denn ich denke, ob jetzt ein AfD-Politiker Oberbürgermeister in Ludwigshafen wird oder nicht, ist eigentlich ziemlich unbedeutend. Also wir sehen ja in Sonneberg mit dem Landrat, dass sowas am Ende teilweise sogar als defätistisches Argument gegen uns verwendet werden kann, im Stile von, ja guckt mal, ihr regiert doch da in Sonneberg, was ist jetzt passiert in Sonneberg? Der macht ja gar nichts. Ja, was soll er machen? Remigration aus Sonneberg. Das bedeutet, ich glaube auch nicht, dass der Mainstream, dass die Akteure, die das machen, wirklich Angst davor haben, dass ein AfDler irgendwo Oberbürgermeister wird, sondern es geht auch hier um ein psychologisches Wirken in die Partei hinein. Der Plan dahinter ist, dass man einen Anreiz setzt, der die AfD dazu bringt, von selbst die mittleren Ebenen, die kommunale Führungsebene, mit eher instabilen, eher biegsamen Leuten, eher Kacks, eher Leuten, die nicht vorfeldnah sind und die keine tiefere Weltanschauung mitbringen, zu besetzen. Eben weil man dann das Mantra in die Partei tragen kann, naja, wenn wir den da hinstellen, dann werden wir eh verboten bei der Wahl. Dann geht uns diese Wahl halt flöten. Die Wahl ist nicht das Wichtige dabei. Wichtig ist, wie sich graswurzelmäßig auf Kommunalebene die Partei personell aufstellt. Und das will man mit dem Mikroparteienverbot, mit dem Entzug vom passiven Wahlrecht und dem Ausschluss von Leuten wie Joachim Paul verändern. Also, kleines Fazit zum Thema Verbot. Ein Verbot der Gesamtpartei ist nicht möglich. Und der Versuch der Beeinflussung der oberen Ränge mit Panik vor der Maßnahme. Und das Mikroverbot, das macht man tatsächlich, aber es geht nicht um den Effekt von der wirklichen Maßnahme, sondern auch hier geht es darum, psychologisch in die Richtung zu wirken, dass die Partei sich von unten her biegsamer aufstellt. Also man versucht von oben und von unten zu beeinflussen, wie die Partei sich personell zusammensetzt. Die Immunisierung dagegen ist recht einfach. Man muss die Absichten erkennen und vor allem auch die Nicht-Absicht beim Gesamtparteienverbot, das Ganze tatsächlich durchzuführen. Und beim Mikroverbot, ich bin nicht so tief drin darin, wie die parlamentarische Realität dann aussieht, aber eine Idee, die mir spontan kommt, ist, dass du halt Strohmänner in die zweite Reihe schiebst, die schon bereitstehen für den Fall, dass dann Joachim Paul verboten wird. Da kommt halt Joachim Paul 2 und jeder weiß, in Wirklichkeit wird Joachim Paul die Geschäfte leiten, aber das ist jetzt halt das neue Gesicht. Bevor ich zum Thema Verführung komme, was das Wichtigste von dem Vortrag heute ist, und dazu, wie die Brandmauer uns davor schützt, brauchen wir, glaube ich, erstmal eine ideologische Gegnerdefinition, die die Verführer mit einschließt, die Leute, die uns da verbiegen würden. Ich glaube auch, dass so eine Gegnerdefinition das ist, was am besten dazu geeignet ist, uns davor zu immunisieren, also das in die Partei zu tragen, wäre der beste Schutz davor. Also reden wir über das Spektrum von unseren Gegnern. Es gibt einen gemeinsamen weltanschaulichen roten Faden zwischen den Lagern, grob zusammengefasst SPD, Grüne, Linke, Öffentlich-Rechtliche auf der einen Seite und auf der anderen Seite CDU, FDP, Axel Springer. Und dieser gemeinsame rote Faden ist die Abschaffung von organisch gewachsenen Gruppenidentitäten, von größeren Bedeutungskontexten, in denen das Individuum existiert. Das sehen Sie als etwas Unfreimachendes an. Oder auch ungleich, die Woke-Seite würde eher sagen ungleich und deswegen ungerecht. Die Westextreme, wie ich es gleich nennen werde, Seite von Axel Springer und CDU würde eher sagen, es macht uns unfrei, es ist ein Freiheitskiller. Und für die Ausführungen, die jetzt kommen, wir werden das jetzt durchdeklinieren mit ein paar Themen, nennen wir diese Pole mal Woke und Westextrem. Westextrem steht dann für Axel Springer, CDU, FDP. Man könnte es noch genauer umschreiben. Die Westextremen könnte man, das ist aber zu lang, das im Vortrag hier immer zu sagen, globalistische Mainstream-Liberale nennen. Innerhalb von unserer Gesellschaft sind das die beiden Pole, zwischen denen sich das gesamte akzeptierte Meinungsspektrum abspielt. Sprich, wenn du das verlässt, dann wirst du bekämpft werden. Ihr Wertegefüge baut auf denselben Grundprämissen auf. Ich will das mal an zwei Beispielen verdeutlichen. Erstmal das Wichtigste wahrscheinlich für ihr Weltbild, die Kategorie Volk. Sie lehnen in ihren Worten, also das ist die gemeinsame Prämisse im Fall von Volk, wir kommen gleich zu den Unterschieden, die gemeinsame Prämisse von Woken und Westextremen zum Thema Volk ist, völkisches Denken, also die Kategorie Volk an und für sich, das ist ihr Begriff dafür, grenzt Menschen ungerechtfertigterweise wegen ihren Geburtsmerkmalen aus. Und an den Geburtsmerkmalen können sie nichts ändern. Es ist also gemein, im Grunde genommen. Es ist rassistisch, wie sie sagen würden. Die Unterschiede und teilweise auch Unverträglichkeiten, die wir zwischen verschiedenen Völkern sehen, dass es knallt, wenn man sie zusammenleben lässt in großen Zahlen, nehmen wir Türken und Kurden oder nehmen wir uns und im Grunde genommen die gesamte islamische Welt, sehen sie als konstruiert und unnatürlich etwas, was zu überwinden wäre, indem man diese imaginären Volkslinien aus den Köpfen tilgt und ja nur dienlich einer Segregierung der globalen Populationen, was, das ist dann wiederum den Westextremen sehr wichtig, den Fortschritt behindert und die wirtschaftliche Entwicklung behindert und gleichzeitig, das ist den Woken wichtig, rassistisch ungleich hält. Der Unterschied ist, die Woken sind ziemlich offen damit, dass sie die europäischen Völker insbesondere und zuerst überwinden wollen und zwar, weil sie nochmal bei den Deutschen in besonderer Weise, ihnen eine besondere Bösartigkeit attestieren. Eine Bösartigkeit, die eigentlich immer wieder auszubrechen droht, solange es sie gibt. Und insbesondere, wenn ihnen erlaubt ist, völkisch zu denken, ausbrechen kann das dann eben wie in den 12 Jahren. Also das ist der Ankerpunkt von dieser Erzählung. Die Westextremen unterschreiben diese Feindpriorisierung an und für sich. Also akzeptieren, dass die indigenen Nationalisten im Westen das größte innere Problem im Land sind. Sie mahnen die Woken aber gerne zur Mäßigung im Ton, um nicht, und das ist im Grunde genommen der Goldstandard von inner Mainstream-Kritik, den Rechten in die Karten zu spielen. Das ist das Problem, das Sie daran sehen. Sie betonen außerdem die ökonomischen Vorteile von einer volklosen Offenheit, also der Möglichkeit, Menschen aus aller Welt unter einen Wertehut zu bringen und zusammenzuwürfen, wie es einem eben passt. Darüber hinaus stellen sie mit dem demografischen Wandel eine Art Ultimatum, vor allem gegenüber älteren Leuten, denen sagen sie dann gerne, wer soll euch denn pflegen, wenn ihr alt seid? Also ihr braucht diese Leute, wir müssen die importieren und wir können auf keinen Fall, auch wenn wir alle wissen, dass die Realität mit den Leuten, die jetzt 2015 und die Jahre drauf importiert wurden, ist, dass wir sie durchfüttern. Wir können die nicht abschieben, denn wir brauchen die ausländischen Pflegekräfte. Kleine Nebenbemerkung noch dazu. Hier sieht man auch schon ganz gut, dass Woke und Westextrem nicht zu betrachten ist als feste Kategorien, wo man in eine Kategorie reinfällt und dann ist man das und vertritt all das, sondern es sind eben Pole, es ist ein Spektrum, auf dem man sich irgendwo bewegt. Und gerade in den letzten Jahren sind Mischformen davon häufiger geworden. Also diese Pflegekräfte-Sache, die hörst du ja auch vom Grünen. Für die Westextremen ist aber ein zentraleres Argument. Also der Konsens beim Thema Volk von diesen beiden Fraktionen ist, völkisches Denken muss überwunden werden und die Vertreter von völkischem Denken müssen verfolgt werden. Und der substanzielle Dissens, und das ist jetzt ein neuer Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass die Woken Weiße wegen ihrer inhärenten Bösartigkeit, wie angeführt, auch durch die Stärkung nicht-weißer, antiliberaler Interessengruppen den Garaus machen wollen, am Boden halten wollen, gedemütigt halten wollen, in einem Zustand halten wollen, wo es undenkbar wäre, dass sie sich selbst in irgendeiner völkisch-identitären Art und Weise ermächtigen. Die Westextremen stimmen zwar zu, dass völkische Gefühle indigener Europäer insbesondere schlimm und zu bekämpfen sind, aber halten von diesem Woke-Bündnis nichts. Sie denken, das ist ein Fehler, weil es das Projekt gefährdet. Also auch da würden sie kommen mit, das hilft nur den Rechten, das treibt den Rechten, die Deutschen und die Weißen generell einfach mal so in die Arme, womit sie richtig liegen. Und ich denke, sie sind auch nicht vollkommen blind dafür, dass auf lange Zeitskalen, wenn du jetzt insbesondere aus der islamistischen Migrantengruppe grenzenlos, wie die Woken es gerne tun würden, das Land immer weiter flutest, dass irgendwann Kipppunkte kommen könnten und dann ist eben auch nichts mehr mit der Abschaffung von Religion, Geschlecht und Volk. Dann gibt es eben nur ein neues Volk. Außerdem sind die Westextremen in der Regel Israel-Fanatiker, also auch das hemmt ihre Bereitschaft ein bisschen, Bündnisse mit Islamisten zu schmieden und sich zu sehr darüber zu freuen, wenn gerade die in Riesenzahlen importiert werden. Also kann man festhalten, die westextreme Position ist, die 2015-Jungs bleiben hier, aber jetzt würde man dann lieber christliche Afrikaner, Inder und so weiter importieren. Und ich habe zwei Worte für die verschiedenen Migrationspolitiken, wenn man so will, von den Woken und den Westextremen entwickelt. Was die Woken wollen, nenne ich totale Migration. So schnell, so viel, so fremdartig und so feindselig, wie es irgend geht. Und was die Westextremen vertreten, nenne ich den geordneten Übergang in eine völlig multiethnische Gesellschaft. Begleitet von autoritären Maßnahmen und selektiert, was die Migranten angeht, sodass man ein Kippen der Stimmung verhindert, einen Aufstand der Indigenen verhindert und auf Raten langsamer, nachhaltiger in dieselbe Situation kommt. Ein zweites Beispiel dafür, dass die beiden Fraktionen, CDU, Axel Springer und die Woken, sich dasselbe Wertegefüge teilen, in einer anderen Ausformung halt jeweils, ist das Thema Geschlecht und Familie. Da gibt es den Konsens, dass die Kategorie Geschlecht im Mindesten die gesellschaftliche Vorstellung, kulturelle Sachen, die sich um Geschlecht ranken, einengend sind und überwunden werden müssen. Über den Punkt hinaus gehen die Westextremen und die Woken in dieser Frage weiter auseinander. Also die Westextremen würden sagen, dass Geschlechterrollen antiquiert und archaisch sind und überwunden werden sollten, zumindest insofern sie einen reproduktiven Lebensweg vorsehen oder hochhalten. Denn ein reproduktiver Lebensweg bedeutet meistens für die Frau irgendwann einen Karriereverzicht oder zumindest Karriereeinbußen, was dann wiederum sexistische Diskriminierung aufgrund von einem Geburtsmerkmal ist und ein Freiheitskiller, wie die gute Anna Schneider von der Welt es häufig formuliert. Die Geschlechterunterschiede aus Sicht der Westextremen hören vom Hals abwärts auf. Also der Körper ist unterschiedlich, wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn Frauen und Männer im MMA auf derselben Ebene konkurrieren könnten. Aber die Unterrepräsentation von Frauen in höheren Gesellschaftsschichten, bei denen mentale Unterschiede eine Rolle spielen, etwa charakterliche Risikobereitschaft, Verträglichkeit oder auch IQ-Verteilung, also Männer fächern mehr zu den Extremen aus und Frauen tendieren mehr zur Mitte, die existieren nicht. Und deswegen sind alle Unterschiede, die man in der Repräsentation sieht, in solchen höheren Gesellschaftsschichten wie der hohen Politik eben auf Unterdrückung zurückzuführen und zu bekämpfen mit Quoten. Merz hat ja zum Beispiel als erster in der CDU dann die Frauenquote im Vorstand eingeführt, was auf genau dieser Logik beruht. Zu geschlechtlicher Andersartigkeit, nenne ich es mal, das hake ich ganz kurz ab, ist nicht sonderlich wichtig, also in diesem Fall bei den Westextremen, Transidentitäten und Non-Binary, wobei Non-Binary noch so ein bisschen auf der Kippe ist, sind aus Höflichkeit zu achten, aber in gewissen Grenzen. Ich will darauf hinweisen, dass Merz nicht mehr in der Lage ist, zu sagen, wie viele Geschlechter es gibt. Also wenn ihn fragt, wie viele Geschlechter es gibt, dann sagt er, einmal hat er gesagt, vor allem zwei, einmal hat er gesagt, mindestens zwei. Die Woken gehen beim Geschlecht entschieden weiter. Die Woken sagen, biologisches Geschlecht ist eine Lüge, Transfrauen sind Frauen und folglich ist Geschlecht, wie man sich so fühlt. Transfrauen sind Frauen, alles andere ist Transfeindlichkeit, war übrigens der Titel von einem Artikel, den der Queer-Beauftragte der letzten Regierung in der Welt veröffentlicht hat. Im anderen Artikel hat er gesagt, Transfeindlichkeit ist keine Meinung. Das war der Titel von dem anderen Weltartikel von ihm. Sprich, die sind nicht nur der Meinung, dass Geschlecht halt ist, wie man sich fühlt, die sind auch der Meinung, dass wenn man einer anderen Meinung ist, das verboten, zensiert, man verfolgt werden sollte. Denn wenn du sagst, irgendwas ist keine Meinung, dann will man darauf hinaus, ist es nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dieses Gefühl, also ich fühle mich wie eine Frau, was auch immer das heißen soll, das orientiert sich aber auch wieder nur, da stimmen sie mit den Westextremen überein, an einer antiquierten sozialen Rolle. Also wenn der kleine Junge ein Kleidchen tragen will und mit Puppen spielen will, dann ist das ja auch nur, also wenn das Mädchen es machen wollen würde, wäre das auch nur Produkt von einer patriarchalen Indoktrinierung. Wenn der Junge es machen will, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er im falschen Körper steckt und mit Hormonen und irgendwann chirurgischer Kastration zum anderen Geschlecht umoperiert gehört. Was nur eine Stufe auf der Leiter ist. Also eigentlich glauben sie Letzteres. Eigentlich glauben sie, dass die Rolle nichts bedeutet, dass die Puppen nichts bedeuten, dass das Röckchen nichts bedeutet. Sie glauben, dass Geschlecht eine rein ausgedachte Sache ist, die da ist zur Fesselung der gesamten Bevölkerung in gesellschaftlichen Rollen und im Grunde genommen auf eine Art Verschwörung von Männern zurückgeht, um die Hälfte der Gesellschaft zu Herren und die andere Hälfte zu Sklaven zu erklären, die man zur Reproduktion knechten muss. Was wiederum dann White Supremacy und Rassismus, strukturelle Benachteiligung und so weiter zementiert. Also kurz und knackig, die Westextremen wollen das Geschlecht auf seiner sozialen und kulturellen Ebene ausmerzen, überwinden in ihren Worten, und die Woken wollen Geschlecht an und für sich, also als jede Kategorie, egal welche Ebene, biologisch, kulturell, sozial, wollen jede Dimension des Geschlechtes überwinden. Also ein genereller Unterschied, den man feststellen kann, während es immer in die Richtung geht von organisch gewachsene Gruppenidentitäten, Geschlecht, Volk, Dinge, die beruhen auf dem, was man ist, ob man will oder nicht, sind böse, machen unfrei, kann man festhalten, dass die Westextremen in der Regel 2 bis 3 Schippen von der Woken-Position runterpacken und nicht nur moralisch argumentieren, sondern eben auch interessenbasiert. Sie wirken deswegen deutlich vernünftiger und es ist auch tatsächlich der Fall, dass sie einen stabileren, psychologisch stabileren Typus von Politikern, Aktivisten, Journalisten und so weiter anziehen. Also die Woken sind im Grunde genommen zum Großteil ein Haufen von psychologisch derangierten Menschen und die Westextremen sind deutlich mehr beieinander noch. Ja. Wer weiß. Der entscheidende Mentalitätsunterschied, und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt von meiner gesamten Woke- und Westextremen Polverortung, der ist, dass die Woken masochistisch denken und die Westextremen chauvinistisch. Aber im Kern beruhen diese Gefühle auf demselben Wertegefüge. Also das ist das, worum das alles kreist. Woke könnte man bezeichnen als eine nach innen blickende Priesterklasse, die auf das Versagen der linksliberalen Gesellschaftsordnung damit reagiert, dass sie es aggressiv den Einheimischen in die Schuhe schiebt. Also die Einheimischen sind rassistisch, sexistisch, homophob, islamophob. All diese Begriffe sind eigentlich nur kurze Wörter dafür, dass sie eklatant gegen liberale, modern, beliebigkeitsliberale Grundprinzipien verstoßen würden. Also dass sie noch an ein Volk glauben, dass sie noch an ein Geschlecht glauben. Dafür steht das. Und wenn das nicht der Fall wäre, so die Logik der Woken, dann würden wir übertreten in ein neues Zeitalter der folklosen Utopie, in ein neues Zeitalter der multiethnischen Gesellschaft, die funktioniert. Der einzige Grund, dass sie nicht funktioniert, in ihrem Narrativ, sind die Sünden der einheimischen Bevölkerung, die Sünde, sich noch nicht von der Kategorie Volk verabschiedet zu haben. Die Westextremen zeitgleich blicken nach außen, also auf jeden Fall im pathetischen Sinne, in dem, was sie emotional wirklich bewegt, auf Mächte außerhalb vom in diesem Beliebigkeitssinne liberalen Westen. Die blicken auf Russland, China, die islamische Welt, am aggressivsten natürlich auf direkte geopolitische Konkurrenten und verurteilen diese dafür, mit Pathos dahinter, liberale Grundprinzipien eklatant zu missachten. Also wir haben da ein archaisches Frauenbild, wir haben religiösen Fanatismus, wir haben Unterdrückung von LGBT und so weiter und so fort. Der Punkt davon ist, dass sie im Grunde genommen den Rest der Welt, zuerst natürlich die geopolitischen Konkurrenten, nach dem Ebenbild der momentanen westlichen Gesellschaft neu erschaffen wollen. Das führt auch dazu, dass sie nach innen gnädiger blicken, dass sie das Motto haben, im globalen Vergleich, wenn wir uns Afghanistan angucken, wenn wir uns Russland angucken oder so, werden Beliebigkeit von Volk, Geschlecht etc. ja schon rigoros umgesetzt. Insofern, wieso sollen wir jetzt irgendwie unsere eigene Bevölkerung dafür anschreien, dass sie das nicht hinbekommt? Beseitigen wollen sie uns, anders als die Woken, nicht durch diesen Pakt mit ausländischen Kräften, mit Islamisten, die uns im Hier und Jetzt misshandeln, im Grunde genommen, damit wir nicht aufmucken, sondern sie wollen langsam demografische Tatsachen schaffen, so langsam, dass die Mehrheit der Leute gar nicht merkt, was passiert, bis das Personenpotenzial der Indigenen überhaupt nicht mehr da wäre, um eine populistische Revolte dagegen zu führen. Ich denke, wir brauchen eine neue Gegnerpriorisierung, und zwar eine Gegnerpriorisierung auf die globalistischen Mainstream-Liberalen, auf die Westextremen. Die Woken haben aus meiner Sicht größtenteils ihr Pulver gegen uns verschossen. Und darüber hinaus verlieren sie auch gesellschaftlich rapide an Einfluss. Also sie haben noch all diese Institutionen, sie haben größtenteils die Öffentlich-Rechtlichen, sie haben die meisten Behörden, eine Menge Beamten ticken in die Richtung, sie haben die Gerichte, auf jeden Fall schon maßgeblich sind sie von ihnen beeinflusst. Den akademischen Sektor natürlich, also der immer noch in einem völlig kranken Maß, aber Außerhalb von diesen von Ihnen beherrschten Bubbles hat Ihr Einfluss in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren rapide abgenommen auf das, was gesellschaftlich diskutiert wird. Die Westextremen sehen das auch. Und die Westextremen stehen noch wegen ihrer noch gegebenen institutionellen Macht unter ihrem Stiefel. Die haben Angst davor, dass sie zum Abschluss freigegeben werden, dass sie wirklich so markiert werden, wie wir markiert werden. Aber das ändert sich langsam. Sie betrachten sie ebenfalls als angezählt und sehen sich selber als ihre logischen Thronfolger, als die Leute, die nach den Woken das Ruder übernehmen in all diesen Institutionen und in der Politik. Sie sehen sich außerdem als das Einzige, was in der Lage wäre, die volksverbundenen Kräfte davon abzuhalten, statt ihrer das Ruder zu übernehmen. Und damit haben sie im Grunde genommen recht. Also die Woken werden sich nicht mehr lange halten können. Es sind jetzt wir oder die Westextremen am Ende. Die Gefahr, die ich hier sehe, ist, dass der Einfluss der Woken auf die Westextremen so schnell schwinden könnte, dass Angebote, subversive Angebote auf uns gemacht werden, die bisher sich die Westextremen noch nicht trauen zu machen. Also wenn man sich anguckt, wie heute ein Ulf Poschardt spricht, da werden wir gleich noch etwas ins Detail gehen, dann sieht man eine gravierende Veränderung in den letzten paar Jahren. Also der trifft ganz andere Töne, sowohl in Bezug auf die Woken, als auch in Bezug auf Angebote uns gegenüber, vergiftete Angebote, wie wir gleich noch besprechen werden. Die Westextremen haben gleichzeitig einiges an Potenz, was sie mitbringen, einiges an Munition in ihrer Hand, mit der sie uns wahrscheinlich nicht verhindern können, aber sehr wohl zu Tode umarmen könnten, wenn wir zu früh ein Bündnis ansteuern, das uns in die Regierung bringen soll. All diese Instrumente, die momentan noch in Woker-Hand liegen, würden, wenn es hinausläuft, wenn die Woken nicht mehr politisch relevant sind und es hinausläuft auf einen Biegewettbewerb, wird jetzt die AfD, die CDU zu einer AfD 2.0 machen oder andersherum, wer drückt wem seinen Stempel aus, würden dann auf die Seite der CDU springen. Das bedeutet, in diesem Fall haben wir es zu tun mit den Medien, mit dem Großteil der Wirtschaft, mit den Gerichten, dem gesamten NGO-Apparat, mit fremdländischen Akteuren wie Soros, Open Society Foundation, Getty Foundation, mit dem VS, dem innerländischen Geheimdienst, also mit diversen ernsthaften, wirklich ernsthaften Institutionen, die uns das Leben schwer machen würden und die versuchen würden, psychologisch auf unsere Politiker einzuwirken, Druck auf die Gesamtpartei zu machen, dass man sich der CDU fügt. Damit komme ich zu unserer Anfälligkeit im Inneren für diese Strategie. Weite Teile von den höheren AfD-Riegen bestehen aus Ex-Altparteipolitikern. Das muss nicht immer was Schlechtes sein, aber häufig ist es was Schlechtes. Häufig heißt es, dass die emotional und auch karrieretechnisch ausgehungert danach sind, im Mainstream reingewaschen zu werden. Diese oder einige von diesen Politikern halten die Anfeindungen, die auch vom westextremen Teil des Mainstreams kommen, die auch von Axel Springer und so weiter kommen, wie Frederik Schindler und so weiter, für entweder vom linken Rand erzwungen, quasi mit vorgehaltener Waffe, oder auf so einer Art Missverständnis beruhend, das wiederum auf Woker-Agitation beruht. Also die denken, wenn die Woken verschwinden würden, dann würde auch das verschwinden. Dann würden die Westextremen quasi geschmeidig werden und sich dann, ich habe gerade mal den Begriff gefunden von der geschmacklosen Eiscreme, die sich immer dem anpasst, womit sie gerade koaliert, würden sich dann so verhalten. Sie sind generell blind gegenüber tieferen ideologischen Überzeugungen und das gilt nicht nur für die Westextremen. Also klar, sie sehen nicht, dass die für etwas kämpfen, aber das Problem ist, auch sie selber kämpfen häufig für nichts. Also häufig sind es Leute, die das sogar aggressiv vertreten. Wir sind Vertreter einer ideologiefreien Politik, die das Land voranbringt. Was halt verkennt, also Ideologie, sogar dogmatische Ideologie, ist ein notwendiger Bestandteil von einer Partei. Wenn du das nicht mitbringst und es zu tun bekommst mit anderen politischen Mächten, mit denen du zusammenarbeiten musst, dann werden die dich verbiegen, anstatt du die. Dann hast du nicht so viel, wofür du kämpfen kannst, wie die haben und du hast keinen gemeinsamen roten Faden, auf den man sich einschwören kann und Zusammenhalt auf dieser Grundlage fordern kann und die werden dich eben zu ihrem Haustier machen, anstatt andersherum. Das heißt, Ideologie ist ein notwendiger Bestandteil von Politik. Es gibt keine gute ideologiefreie Politik. Die beste ideologiefreie Politik wäre im Grunde genommen einfach nur die Vorbereitung für die nächste Regierung, die dann wieder eine Ideologie mitbringt. Also es gibt keine Machtsicherung in einer ideologiefreien Politik. Das Ziel von diesen Politikern ist, die Westextremen so schnell es geht unterm linken Pantoffel hervorzulocken und sobald es geht eine Zusammenarbeit mit ihnen zu beginnen, mit der Betonung auf eine Zusammenarbeit. Also es ist egal, was für eine. Hauptsache, es gibt eine. Dafür sind sie bereit, im Vorhinein alleine für die Gesprächsbereitschaft der Westextremen gravierende Zugeständnisse zu machen. Einfach so. Zum Beispiel Abgrenzung vom metapolitischen Vorfeld der AfD, Abgrenzung von Dingen wie Schnellroder, aktivistischen Gruppierungen wie der IB, Junge Europa, Vorfeld-Influencern oder Veranstaltungen wie der hier heute Abend. Sie sind bereit, zentrale Konzepte wie Remigration aufzugeben, und Remigration als ein zentrales Konzept zu beschreiben, ist wahrscheinlich, wird ihm noch nicht gerecht. Remigration ist das akute Projekt des rechten Lagers. Das, was wir akut im Hier und Jetzt angehen wollen. Natürlich braucht es eine breitere kulturelle Änderung des politischen Metas, wenn man so will, drumherum. Aber wenn es um physisch jetzt anzugehende Projekte, sobald man an der Macht ist, anzugehende Projekte geht, dann ist das das Projekt. Sie wollen das wegwerfen, alleine um mit CDU und teilweise auch schon alleine CDU-nahen Medien ins Gespräch zu kommen. Sie sind bereit, Parteifreunde anzugreifen, die diesen Weg nicht mitgehen wollen oder die einfach Symbolfiguren für ein offensives Vertreten von solchen Konzepten sind oder auch nur für Vernetzung mit dem Vorfeld. Und die Westextremen auf der anderen Seite verstehen genau, dass das das Fleisch, die Substanz der Partei ist. Also, dass wenn man diese Zugeständnisse der AfD tatsächlich abringt, man es nicht mehr zu tun hat mit einer wirklichen Gefahr für sich selber, dass man sie weltanschaulich entkernt und de facto unschädlich gemacht hat. Die Westextremen wollen sich auf diesem Wege einen geschmeidigen Koalitionspartner zurechtschützen, mit dem man dann Law-and-Order-Cucking-Politik fahren kann, und das werde ich gleich lange ausführen. Sie spekulieren außerdem darauf, dass die AfD nach nur einer Legislaturperiode sowieso so entzaubert ist, dass man sie dann mit unter 10%, 8% oder so wieder zur Seite werfen kann, und dann spielt sie erstmal politisch keine Rolle mehr. Kommen wir zu Law and Order Cucking. Das ist mein Begriff für die Politik, die uns erwarten würde mit einer zu frühen AfD-CDU-Regierung in puncto Migration. Eine Politik, die den Kurs weiter auf der ratenweisen völligen Überfremdung des Landes hält, also keine Remigration durchführt, und den Import neuer Migranten zeitgleich abbremst und mehr selektiert, wer reinkommt, um ein Kippen der Stimmung zu verhindern. Gleichzeitig wird der Autoritarismus, deswegen Law and Order, Gesetz und Ordnung, hochgeschraubt, Strafen werden angehoben, die Dinge werden auch kleinteiliger verfolgt. Das bedeutet natürlich für die Gesamtgesellschaft, wir können ja nicht rassistisch diskriminieren, ne? Wir können ja nicht gegen die im Besonderen vorgehen, aber für die Gesamtgesellschaft wird der Staat deutlich härter werden, zu einem Grad, von dem Sie ausgehen, dass der Migrant es tatsächlich ernst nimmt, also dass es sich bemerkbar machen wird in der ständigen Hintergrundstrahlung von Kriminalität, mit der wir es zu tun haben. Gleichzeitig bedeutet das auch, und das ist für uns ein wichtiger Punkt, ein Hochschrauben von der Indoktrinierung der nächsten Generation an Schulen und Kitas. Also auch das würden sie wahrscheinlich autoritärer gestalten. Sie würden das dann auch, also ich denke, dieses Konzept ist verfehlt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert im Bereich, also selbst wenn man ihre Werte teilen würde, ist es verfehlt. Ich glaube nicht, dass das mit den Migranten funktioniert. Es wird dann eher so sein, dass die Deutschen noch weiter in diese schädliche Ideologie indoktriniert werden. Also an den Schulen und Kitas den Kindern beibringen, dass Volk, Herkunft, Familie, Geschlecht und so weiter bedeutungslose Kategorien sind und Leute, die das für wichtig halten, ihre Eltern in anderen Worten böse Menschen sind. Das wird, glaube ich, intensiviert werden unter so einer Regierung. Dazu denke ich auch, dass eine Verfolgung stattfinden würde von Extremisten, die man definiert als Leute, die all das ablehnen, worunter dann der Islamist genauso fällt wie wir, wo nur noch ein gradueller Unterschied festzustellen ist. Also ein Islamist ist der Meinung, dass es Männer und Frauen gibt. Wir sind der Meinung, dass es Männer und Frauen gibt. Insofern sind wir beide halt antiliberale Extremisten und fallen in dieselbe Kategorie. Man würde als wirklich symbolträchtige Bilder in den Medien dann zeigen, wie man bärtige Männer aus irgendwelchen Häusern martialisch rausschleift mit irgendwelchen SEK-Einheiten. Das wäre dann, wie diese Extremismusbekämpfung der Öffentlichkeit präsentiert wird. Und gleichzeitig sieht die Realität so aus, dass im Windschatten davon wir, also das, was übrig ist vom Vorfeld der AfD, was abgeschnitten wurde, bekämpft werden. Das ist meine Spekulation oder meine Vorhersage, was unter so einer Regierung passieren würde. Also zusammengefasst, die Probleme, die durch die Überfremdung geschaffen wurden, die sollen unter einer Schicht von Autoritarismus verborgen werden, damit darunter dann langsamer und leiser weiter demografische Tatsachen geschaffen werden können. Das Problem ist, für AfDler, wie ich sie gerade beschrieben habe, ohne stringentes Weltbild, ohne eine ideologische Gegnerdefinition, die auch die Westextremen mit einschließt, kann das durchaus ein attraktives Angebot sein, sogar wenn man das so offen ausformulieren würde, wie ich es gerade getan habe. Ihr Mantra ist ja häufig, dann ändern wir zumindest etwas. Linderung ist Linderung. Und möglicherweise könnten Sie auch denken, zu meinen Lebzeiten bleibt es dann zumindest so erträglich, dass ich damit leben kann, zumindest in irgendwelchen Rückzugsgebieten, also zumindest in irgendeiner gated Community, die ich mir leisten kann vom Gehalt von einem Abgeordneten. Möglicherweise, und noch schlimmer als das, glaubt man sogar, dass die Völkerdurchmischung an und für sich gar nicht schlecht sein muss, wenn man sie nur so begleitet, dass es schmerzloser über die Bühne geht. Das bedeutet, Sie sind eigentlich in dieser Sache nicht einmal Spieler in unserem Team, wenn Sie das glauben. Und möglicherweise, und wahrscheinlich genauso schlimm, ist für Sie einfach die eigene Lebensspanne Ihr Bedeutungshorizont. Sie denken nicht darüber hinaus. Sie haben vielleicht gar keine Kinder oder denken dann, wenn, noch an deren Leben, aber nicht an ein danach. Sie denken nicht in Generationen. Sie denken nicht langfristig, sondern es reicht Ihnen einfach, wenn Sie noch eine einigermaßen erträgliche Existenz für sich selber sichern können. Damit kommen wir dazu, wie die Brandmauer uns davor schützt. Also wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, wir sind beim Thema angekommen. Die Brandmauer unterbindet Angebote, subversive Angebote an uns und hemmt die Zusammenarbeit, die erstmal punktuell beginnt, von Medien des Mainstreams, Axel Springer, allen anderen voran, von einzelnen AfD-Politikern gegen grundsätzlichere Teile der AfD. Die Brandmauer verhindert, auf jeden Fall ihre dogmatischste Auslegung, dass man zwischen verschiedenen Teilen von uns, von AfD und Vorfeld, differenzieren kann. Wir sind unter der Brandmauer alle unter dem großen blauen Schirm AfD gefangen, was alle Angriffe auf uns im Grunde genommen auf die Allgemeinheit, auf das Kollektiv ableitet und dafür sorgt, dass man nicht scheiden kann in die guten und die schlechten AfDler. Und die guten und die schlechten AfDler, das wäre eine Wertung, die durchaus eine enorme Sogwirkung auf die entfalten würde, die auf der Sonnenseite davon landen. Also die wären dann häufig geneigt zu sagen, ja stimmt, das sind die echten Extremisten. Ich wurde jetzt so viele Jahre Extremist genannt, das lag nur an denen. Wenn die nicht da gewesen wären, dann hätte ich mir das alles ersparen können, hätte ich ein viel gemütlicheres Leben gehabt. Und schön, dass es jetzt endlich anerkannt wird, jetzt müssen wir die von uns abstoßen. Poschardt, also Ulf Poschardt, der Herausgeber der Welt von Politico und dem Business Insider, hat letzten Sommer einen Artikel geschrieben mit dem Titel Die Differenzierung der Rechten. In diesem Artikel, festgemacht an der Krakauser, er spricht ja darüber, dass Krah halt das Konzept Remigration abräumen will in der Partei, da kommen wir auch gleich noch etwas weitschweifiger zu, spricht er von einem machiavellistisch-liberalen Move, das ist ein direktes Zitat, so nennt er das, ein machiavellistisch-liberaler Move, mit den, in seinen Worten, gemäßigten Teilen der AfD Gespräche zu suchen und ihnen eine Bühne anzubieten, auf der sie parteiinterne Gegner diffamieren können, also so drückt er es natürlich nicht aus, auf der sie scharfe Kritik üben können an parteiinternen, unbiegsameren AfD-Leuten. Das soll, so Poschardt, die AfD in eine Klärung zwingen. Und zwar in eine Klärung, die natürlich unter der Mithilfe von Axel Springer und letztlich dann der CDU zugunsten der gemäßigten Teile ausgehen soll, die sie gewinnen sollen und sich dann uns entledigen sollen. Ein Zitat vom Ende des Artikels. Unnötig zu erwähnen, dass niemand mehr den Mut einer Union zu diesen Gesprächen fürchten würde, als die rechtsradikalen Parolenschwinger und Fundamentalisten im Umfeld der AfD. Also kurz und bündig auf den Punkt gebracht, die Biegsamen sollen, so der Plan von Poschardt, von Axel Springer und letztlich dann auch der CDU dazu ermächtigt werden, uns zu beseitigen. Darum geht es. Und diese Strategie ist nicht nur ein Hirngespinst von einem einzelnen leitenden Axel Springer-Mann, sondern die wird bereits gegen uns implementiert und fällt zum Glück bisher eher punktuell, aber teilweise auf fruchtbaren Boden in der Partei. Insofern mal etwas näher aufgeschlüsselt, wer die Einfallstore in unserem Innern in der Partei sind. Und da kommen wir jetzt auch mal zu konkreten Namen. Drei grobe Kategorien gibt es da. Es gibt die biegsamen Opportunisten, denen im Grunde alles egal ist. Das Paradebeispiel dafür ist Maximilian Krah. Es gibt die ängstlichen und den gegnerischen Narrativen noch zu nahestehenden, beziehungsweise denen zu viel Gewicht einräumenden. Die würde ich bezeichnen als Krahs Resonanzraum. Das sind jetzt in den seltensten Fällen Leute, die selber irgendwie böswillig in die Axel Springer Presse gehen und da irgendwen zur Sau machen aus den eigenen Reihen, sondern bei denen fällt halt das, was ein Kram macht, den eigenen Leuten Angst machen vor einem Parteiverbot, Angst machen davor, Begriffe, die wichtig für uns sind, Konzepte, die wichtig für uns sind, zu verwenden, auf fruchtbaren Boden. Die sind der Resonanzraum von Kram. Und dann zu guter Letzt gibt es die Vestalgiker und die Falken. Die biegsamen Opportunisten, also Maximilian Kram in anderen Worten. Aufsteigende Parteien ziehen ganz natürlicherweise Leute an, denen eigentlich alles relativ egal ist, die politische Ziele nicht an erste Stelle stellen, sondern sich einfach an diesen Ballon hängen wollen, weil der Ballon eben im Begriff ist, aufzusteigen. Das Aufsteigen von dem Ballon ist dabei natürlich nicht gleichzusetzen mit dem erfolgreichen Umsetzen von irgendwelchen rechten Projekten, wie etwa Remigration. Also im Gegenteil, wenn du eine Partei wie die AfD innerhalb von 3 Jahren in eine Koalition hiefst, egal was für eine Koalition, indem du den Ballast gewaltsam abschneidest, der Ballast ist dann eben Höcke, Remigration, dann hast du karrieretechnisch ja quasi alles erreicht, was du als deutscher Politiker überhaupt erreichen kannst. Du hast politische Geschichte geschrieben in Deutschland und du hast dir selber ein sehr lukratives Regierungsamt gesichert. Und Krah will, denke ich, genau dieser Mann sein. Krah paktiert mit der Mainstream-Presse und indirekt mit dem VS, indem er auf Mainstream-Plattformen die aus solchen Institutionen wie dem VS stammenden, dämonisierenden Frames über Remigration und personell andere stabile AfD-Politiker stärkt. So ein Feindzeuge, wie Höcke es mal ganz treffend umschrieben hat, ist besonders wertvoll für unseren Gegner, denn wenn die VS-Einstufungen, wenn die Verbote von Aktivistengruppen, wenn Gerede über ein Parteiverbot aus unserer Mitte heraus legitimiert werden, dann hat das deutlich mehr Gewicht. Für die Allgemeinheit ist das eine ganz andere Sache, ob jetzt der Spiegeljournalist zum 1000. Mal sagt, ja, die AfD sollte eigentlich verboten werden, oder ob Maximilian Krah kommt und sagt, ja, so wie wir gerade reden, mit den Konzepten, die wir gerade haben, sollten wir eigentlich verboten werden. Krah beruft sich dabei vor allem auf Gerichtsurteile, also OVG Münster, die meisten werden das Meme kennen, die Remigration als verfassungsfeindlich brandmarken. Und das ist der entscheidende Punkt, er übernimmt diese Wertung. Also er zitiert sie nicht, die ist vielleicht jemand, der wohlmeinend, aber vorsichtig ist, machen könnte. Ich denke, auch der wäre verfehlt, indem er es versucht. Er zitiert sie nicht im Sinne von, das Gericht da hat gesagt, das ist verfassungsfeindlich. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber diese Argumente werden kommen. Insofern sollten wir vielleicht uns distanzieren. Nein, er übernimmt sie. Er sagt, das ist verfassungsfeindlich. Das Gericht hat festgestellt, dass es verfassungsfeindlich ist. Und das Gericht hat damit recht. Damit will ich kurz das rhetorische Konzept von Burg- und Vorhofstrategie erläutern. Das kommt eigentlich aus dem Debattenbereich. Auf jeden Fall habe ich es da zum ersten Mal kennengelernt. Es ist eigentlich sehr einfach. Du hast eine offensivere Version von einem Argument oder von einem Konzept, in diesem Fall Remigration. Und du hast eine deutlich defensivere und du springst halt zwischen beiden hin und her. Das Bild ist so gedacht, dass man sich vorstellt, dass ein König zu Friedenszeiten eben in seinem Vorhof spazieren geht, wo er theoretisch von Pfeilen beschossen werden könnte. Und wenn er im Krieg sich schützen muss, dann geht er eben zurück in seine Burg und ist da sicher von den Pfeilen und anderen Angriffen. Weil das Vorfeld nicht direkt mit der Partei verbunden ist, kann das Vorfeld in seinen Definitionen von Konzepten wie Remigration deutlich weitergehen und damit ins Overton-Fenster reinpieksen, also erweitern, was der Raum des Sagbaren ist und den Boden dafür bereiten, dass die Partei später nachziehen kann und ebenfalls offensiver werden kann. Die Parteien bleiben währenddessen in ihrer Burg drin, weil sie deutlich verwundbarer sind. Da meine ich jetzt gar nicht das Parteiverbot mit, sondern eher die Unmöglichmachung vor Wahlen, dass man den Wählern Angst vor ihr macht. Sie sind angewiesen darauf, Stimmen zu bekommen, Ergebnisse einzufangen, fahren. Sie sind sogar gewissermaßen angewiesen auf die Umfrageergebnisse. Also auch die können in die eine oder andere Richtung eine Sogwirkung entfalten. Und deswegen müssen sie vorsichtiger sein. Dieses vorsichtiger sein sieht so aus, dass sie zwar dasselbe Vokabular verwenden, aber die Definitionen entscheidend abschwächen und sich damit weniger angreifbar und wählbarer machen. Dieses Zusammenspiel findet bei jeder erfolgreichen Partei statt, die tatsächlich die Gesellschaft und die Politik verändern will und nicht nur verwalten will. Und ein Paradebeispiel dafür sind die Grünen. Bei Vorfeld und Partei der Grünen ist das ständig zu beobachten. Also sagen wir mal, Fridays for Future fordert mal wieder irgendwas Irres. Die sofortige Abkehr von jeglicher fossilen Energie. Und gibt ihm dann irgendeinen Namen. Habeck fordert dann, oder würde dann in einer Talkshow im selben Vokabular, also Klimakatastrophe, Kipppunkte, CO2-Neutralität, etwas deutlich Unbedrohlicheres fordern. Der würde fordern, die Klimaziele zu verschärfen. Der würde fordern, den CO2-Preis für Firmen schneller ansteigen zu lassen und irgendwie mehr Nudging, mehr Preissteigerung für den Endverbraucher im Supermarkt von CO2-produzierenden Produkten. Habeck würde aber den Teufel tun, sich dabei jemals von Fridays for Future explizit zu distanzieren. Denn damit reißt du diese für beide Seiten profitable Dynamik ein. Dann kannst du keinen weiteren Raum mehr erobern. Und über so ein Distanzieren geht ein Kra ja sogar sehr weit hinaus. Also wenn Habeck Kra wäre, wenn Habeck dasselbe sagen würde, was Kra sagt, dann würde Habeck ein Interview geben, wo er sagen würde, diese und diese Forderungen von Fridays for Future sind verfassungsfeindlich. Und wenn sie das vertreten, dann können sie sich eigentlich gar nicht darüber beschweren, wenn man ihre Tür eintreten würde. Wir als Grüne müssen uns davon distanzieren, denn wenn wir das nicht machen, dann würden wir zu Recht verboten werden. Das wäre natürlich vollkommen abstrus. Das wäre politischer Selbstmord. Die AfD fährt Remigration betreffend ja eigentlich eine ähnliche Strategie. Also man verwendet denselben Begriff, aber man schwächt ihn in der Bedeutung ab zu die Abschiebung von Illegalen. Es geht natürlich nicht um die Abschiebung von Illegalen, sind wir ganz ehrlich. Ohne sich, bis auf Kra, der genau dieses Zusammenspiel zerstören will, von der offensiveren Definition von einem Martin Sellner explizit zu distanzieren. Die wird einfach gar nicht erwähnt. Man benutzt dasselbe Wort, verwendet aber eine deutlich schwächere, deutlich zurückgezogenere Definition. Und wenn man dann darauf angesprochen werden würde, dann würde man sowas sagen wie, ja, wir haben das in unserem Programm so und so definiert, lesen Sie doch unser Programm. Ja, wie der das definiert, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber schauen Sie einfach in unser Programm. Das ist unangreifbar und zweckdienlich. So soll das funktionieren. Kra begeht dagegen genau den strategischen Selbstmord, den ich Habeck gerade in den Mund gelegt habe. Er sagt, das ist verfassungsfeindlich und wenn wir das vertreten, dann werden wir verboten. Kurz abhaken will ich hier die Ängstlichen als die nächste Gruppe, also Kras Resonanzraum in der Partei. Ich habe die eigentlich schon angeschnitten, vor allem mit diesem Altparteien-Überläufer-Typus. Wie gesagt, nicht alle, aber häufig ist das der Fall bei denen. Die wollen vor allem emotional einfach vom Mainstream endlich akzeptiert werden. Und zwar, weil sie den Urteilen der Institutionen des Mainstreams eben weiterhin Gewicht geben. Also das hat für sie emotional weiterhin eine Bedeutung. Ich meine, ich denke, für alle in diesem Raum hat es keine Bedeutung, was der VS sagt. Das bedeutet nichts, das ist Lärm vom Feind halt. Das ist Propaganda aus Feindeshand. Für die ist das anders. Für die ist das eine schmerzhafte Sache, wenn eine solche große, altehrwürdige und auf dem Papier gewichtige Institution etwas über einen sagt. Außerdem haben sie tatsächlich Angst vor der Verbotsdrohkulisse und genau da spielt natürlich ein Kra auch rein. Sie nehmen deswegen Appelle von Kra, wie das perfideste in seiner großen Rede zum Thema Remigration. Ja, eure Pensionen gehen dann auch flöten. Wenn es ein Parteiverbot gibt, sind eure Pensionen weg. Sie nehmen das dann leider ernst. Und sie haben keine ideologische Gegnerdefinition, die CDU und Axel Springer mit einschließen würde. Die langfristige Zielsetzung vom gesamten Mainstream-liberalen Spektrum müsste von diesen Leuten erkannt werden als im Grunde genommen von den Grundwerten her, den Woken entsprechend, aber halt mit einem anderen Blick, den Blick nach außen. Sie können außerdem die langfristige Gefahr vom Kippen der demografischen Dominanz nicht wahrnehmen oder es ist ihnen eben egal. Sie tragen quasi das Mantra vor sich her, ja, solange sie arbeiten, solange sie nicht kriminell sind und können nicht in großen Zahlen denken. Sie können nicht zum Beispiel, was eigentlich recht simpel ist, sehen, dass wenn in einer Schulklasse die ethnische Dominanz, keine Ahnung, kippt zu einem Punkt von vielleicht 30-35% Migranten zu 65% Deutschen, dass eben egal, aus welchen Familien diese Migranten stammen, einfach weil die ethnische, tribale Natur des Menschen so ist, gravierende Folgen für die deutschen Kinder hat. Als letzten Punkt noch zu diesen Leuten, sie sind eben, wie gesagt, aggressiv unideologisch. Sie vertreten offensiv, dass man keine Ideologie haben sollte, sondern rein pragmatisch regieren sollte und rein pragmatisch Politik machen sollte. Und genau diese weltanschauliche Lehre könnte vielleicht ein Ansatzpunkt für uns sein, was die angeht, um sie zu immunisieren. Also die müssten eigentlich an allererster Stelle, was schwerfällt, weil es häufig ältere Semester sind, erreicht werden mit besagter Gegnerdefinition und mit besagtem Spektrum des modernen Beliebigkeitsliberalismus und dem Gesamtprojekt Völkerüberwindung, Geschlechterüberwindung, Familienüberwindung. Außerdem ist ihnen natürlich einfach die Angst zu nehmen vor einem Parteienverbot. Kommen wir zum letzten Typus, auch der ist interessant. Kommen wir zu den Vestalgikern. Das ist halt angelehnt an Ostalgiker oder Nostalgiker. Es kommt von der Nostalgie. Der Vestalgiker lebt emotional in einer Welt, die eigentlich nicht mehr existiert. Und das ist im Grunde genommen die Welt, in der sie meistens auch als ältere Semester politisch sozialisiert sind, der freie Westen gegen den kommunistischen Osten. Diese Sichtweise, vor allem weil sie emotional quasi den obersten Stellenwert in ihrem Kopf hat, macht sie blind für unsere eigene derzeitige innerländische Situation. Also die Kommunisten, die in unserer Hemisphäre politisch nennenswert in Machtpositionen überlebt haben, die sind mit einer bestimmten Spielart vom liberalen Hyperindividualismus im Grunde genommen verschmolzen. Also die haben das Ökonomische größtenteils aufgegeben. Die bekämpfen, wie gerade ausgeführt, organisch gewachsene Identitäten basierend auf Geburtsmerkmalen, Volk, Familie, Geschlecht, als halt diese unfreimachenden Fesseln und haben sich gesagt, wenn wir schon nicht auf der ökonomischen Ebene die gleiche graue Masse herstellen können, dann versuchen wir es so zumindest auf kultureller Ebene. Der freie Westen hat gleichzeitig mit dem Siegeszug von dieser Ideologie im Grunde genommen aufgehört zu existieren, auf jeden Fall in der Form, wie Sie ihn sich vorstellen, wenn er nicht generell, so wie Sie ihn im Kopf haben, immer ein romantisiertes Bild war, das vielleicht so nie existiert hat. Also der alte Freiheitsbegriff, der vor 50 Jahren hochgehalten wurde, der hätte ja definitiv etwas wie Meinungsfreiheit, Ausdrucksfreiheit beinhaltet. Der ist weg. Es gibt jetzt diesen neuen Freiheitsbegriff, den ich gerade nochmal ausformuliert habe. Und der alte Freiheitsbegriff, der kann auf dieser Grundlage mit Füßen getreten werden. Also derjenige, der diese Projekte über Fremdung angreift, der hat keine Freiheit mehr verdient. Den kannst du in den Knast sperren, den kannst du natürlich zensieren überall. Du kannst ihn piesacken auf staatlicher Ebene, wie du willst. Ein paar Beispiele dafür. Wir haben breite, staatlich angeschobene Internetzensur in Deutschland. NetzDG wäre als ein Beispiel für ein Gesetz zu nennen, das zur Überlöschung führen soll. Wir haben ständige Hausdurchsuchungen bei Aktivistengruppen. Wir hatten damals diese Farce mit dem Ausreiseverbot für EB-Aktivisten nach Mailand, weil sie das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beschmutzen würden. Wir haben Paragraph 188, der eingeführt wurde und unter Merz dann nochmal verschärft wurde, der es extrem schwierig machen soll, Politiker überhaupt noch zu kritisieren. Also du kannst halt zu 7 Monaten verurteilt werden, wenn du sagst, der und der Politiker hasst die Meinungsfreiheit. Natürlich einseitig. Also bisher gab es keine, nicht sonderlich viele Verurteilungen, auf jeden Fall keine, die medial bekannt geworden wären. Und ich glaube, das wären sie, weil gegen einen AfD-Politiker irgendwas Unfeines gesagt wurde. Eigentlich auf dem Papier müsste das ja am besten anwendbar sein auf Helferich beispielsweise, der mit der Lüge darüber, dass er sich als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet hätte, dermaßen effektiv beschmutzt wurde und auch im letzten Wahlkampf war das so eine Waffe, aber nein, es wird natürlich einseitig angewandt und der Punkt ist, die Kartellpolitiker zu beschützen. Ich war 9 Monate im Knast wegen einem politisch inkorrekten Parodiesong. Ballweg war 9 Monate in Untersuchungshaft wegen 30 Euro Steuerunsauberkeiten, wo jedem klar sein müsste, dass es sich da um Rache handelt. Also es geht nicht darum, dass man gesehen hat, oh mein Gott, 30 Euro Steuer wurden nicht korrekt angegeben, sondern es geht darum, dass er der Anführer war von der bedeutendsten Protestbewegung während Corona. Dafür wollte der Staat sich rächen. Und das macht ein im alten Sinne liberaler Staat nicht. Als letzter Punkt und spezifisch die Westextremen, also Axel Springer in dem Fall betreffend, die Außenchefin von der Welt hat einen Artikel geschrieben, vor einem Monat ungefähr, mit dem Titel »Es gibt kein Recht darauf, gefährlichen Unsinn zu verbreiten«. In diesem Artikel feiert sie die Sanktionen auf EU-Ebene gegen Jacques Beau, das ist ein Schweizer Militäranalyst und Oberst AD, und fordert ein Verbot von Äußerungen über den Ukraine-Krieg, wie etwa »Der Ukraine-Krieg war provoziert«. Sie fordert, dass das auf staatlicher Ebene in Deutschland verboten wird. Das ist die Chefin im Bereich Außenpolitik der Welt. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, der freie Westen, wie der Vestalgiker ihn sich vorstellt, ist nicht mehr existent. Es gibt ihn nicht mehr. Der Vestalgiker hängt aber emotional an dieser alten Freund-Feind-Verortung und damit, und das ist entscheidend für uns jetzt, hängt er auch an den Institutionen der späten BRD. Denn er reproduziert darauf aufbauend, auf dieser Achtung, die immer noch da ist, weil das sind ja die Institutionen von unserem tollen, freien, westlichen Land, reproduziert er deren Wertungen über seine unbiegsameren Parteifreunde, über Konzepte wie Remigration, was ihn im Grunde genommen zu einem erweiterten Arm von diesen Institutionen in unserer Mitte macht. Wahrscheinlich das beste Beispiel für diesen Typus ist Rüdiger Lucassen, der verteidigungspolitische Sprecher der AfD. Lucassen hat ja letzten Herbst Chrupalla nach einem Auftritt von diesem bei Lanz in der Bild-Zeitung scharf angegriffen. Also das war der erste große Vorstoß, jetzt neuerliche Vorstoß von ihm. Er hat die Aussagen, die Chrupalla da getätigt hat, als abstrus, keine Politik mehr und Chrupalla als eine Gefahr für die Regierungsfähigkeit bis 2029 bezeichnet. Also in anderen Worten, er muss weg. Was anderes kannst du daraus nicht schließen. Ja, aber wir werden gleich noch sehen, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, der hat schon vor Jahren versucht, Höcke wegzubekommen. Und damals war das noch gar nicht so hochgekocht für uns. Das Dreiergespann der Bildjournalisten, dem er dieses Interview gab, das brachte zeitgleich einen Artikel mit dem Titel »Diese AfD-Politiker hat Putin am liebsten« raus. Und das Titelbild von diesem Artikel war Chrupallas Gesicht. Das heißt, er hat sich damit Leuten gemein gemacht, die AfD mit genau den Anschuldigungen, die er da gestärkt hat, also Russlandnähe, stigmatisieren wollen. Er hat sich da als Feindzeuge betätigt. Wir haben ja sowieso eigentlich schon ein ziemliches Missverhältnis, was die Ukraine-Frage angeht, zwischen der Meinung der Basis und der Meinung der reichweitenstärksten AfD-nahen Medien. Also zum Beispiel laut einer Ipsos-Umfrage wollen 9 von 10 AfD-Wählern keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Und ich garantiere, dass dieses Verhältnis unter den führenden Köpfen von News, Junger Freiheit, Tichys Einblick und Apollo News gravierend anders aussieht. Gravierend. Wahrscheinlich ungefähr umgedreht. Das heißt, diese Medien, das ist der Punkt, den ich hiermit machen will, die hätten Lucassen alle offen gestanden. Es gab keinen Grund, zur Bild zu rennen. Er hatte bei AfD-freundlichen Medien die freie Auswahl. Die waren alle in diesem Punkt auf seiner Seite. Aber es musste die Bild-Zeitung sein. Es musste der Feind sein. Es mussten Leute sein, die die AfD am Boden sehen wollen. Und es musste ihre Millionenreichweite sein. Also jegliche Hemmungen wurden fallen gelassen. Ende letzten Jahres hat dann Merz so eine halbgare Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Musterungspflicht, durch den Bundestag gebracht. Und wenige Monate vorher, im Herbst letzten Jahres, hat Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, einen Positionswechsel, einen Kurswechsel der Partei in dieser Frage verkündet. Er hat gesagt, dass in der aktuellen Lage mit der Ukraine-Situation die Partei von einer Wehrpflicht unter dieser Regierung abgerückt ist. Denn, Zitat, es gebe ernsthafte Bedenken, dieser Regierung unsere jungen Leute anzuvertrauen. Kleine Nebenbemerkung. Kleine Nebenbemerkung dazu, Chrupalla hatte sich in dieser Frage durchgesetzt, innerparteilich. Und kurz darauf folgte dann der gerade zitierte Angriff von Lucassen in der Bild-Zeitung. Also das war vermutlich eine Art emotionsgetriebene Rache wegen diesem Durchsetzen von Chrupalla. Als verteidigungspolitischer Sprecher hat jetzt Lucassen bei der Aussprache zur Wiedereinführung der Wehrpflicht bzw. der Musterungspflicht die Aufgabe, in seiner Rede die neue Parteilinie zu kommunizieren, auch wenn die seiner eigenen Meinung krass widersprach. Stattdessen hat er dann die Ablehnung damit begründet, dass die Musterungspflicht nicht weit genug gehe und die AfD für eine sofortige, komplette Wiedereinführung der Wehrpflicht steht. Das ging dann aber schon komplett unter, also das war nur der Nebenpunkt, in dem untergriffigen Angriff, der dann auf dieser größten politischen Bühne, die es in Deutschland gibt, auf Höcke folgte. Also Höcke hatte ein paar Tage vorher eine Rede gehalten im Thüringer Landtag, in der er seine Ablehnung der Wehrpflicht mit der Unberechenbarkeit der Regierung und vor allem dem Verrat der Regierung am Volk begründet hat. Ein Zitat aus dieser Rede: Bevor die Politik die jungen Menschen wieder in die Pflicht nehmen kann, muss die Regierung erstmal wieder in die Pflicht des eigenen Volkes treten. Diese Rede hat Lucassen dann in seiner Rede im Bundestag zusammengefasst mit: Mein Parteifreund Björn Höcke hat vergangene Woche im Thüringer Landtag eine Rede gehalten, in der er zu dem Schluss kam, dass Deutschland es nicht mehr wert wäre, dafür zu kämpfen. Also er brandmarkte auf dieser größten politischen Bühne in Deutschland Höcke mit Lügen als Landesverräter, um ihn zeitgleich bei der rechten Basis unbeliebter zu machen und dem Mainstream die ultimative Steilvorlage dafür zu liefern, ihn gegenüber der Allgemeinheit zu stigmatisieren, als russlandnah Volksverräter, Verräter unseres Landes zu brandmarken. Kleine Randnotiz noch dazu, kurz darauf hat er dann noch dem Neocon-Medium The Pioneer ein Interview gegeben, Lucassen, in dem er Höcke mit Dutschke und sich selber mit den Realos bei den Grünen verglichen hat, die Grünen an die Macht gebracht haben. Das verkennt lustigerweise auch die Geschichte der Grünen, also ohne das Vorangegangene, den metapolitischen Raumgewinn und auch gerade die radikalen Kräfte davor, hätte es niemals das gegeben, was dann kam. Sind nicht auf einmal die Realos gekommen und dann ging es auf einmal politisch aufwärts. Aber das nur nebenbei, er zeichnet sich, das ist mein Punkt, selber als dieser Mäßiger der Partei. Er will die Partei mäßigen, er will die Partei befreien von zu grundsätzlichen, zu radikalen Konzepten und zu radikalen Denkern. Anfang 2020 hat er, also das ist jetzt wahrscheinlich der wichtigste Punkt, hier wurde ja gerade schon angesprochen, das ist quasi eine Russland-Ukraine-Sache, das würde ich bezweifeln, also ja, das ist ihm auch wichtig, das Thema, aber es ist nicht das erste Mal, dass er Höcke loswerden will. Anfang 2020 hat er damals noch als Teil der Spitze in NRW einen offenen Brief an die damalige Meuthen-Parteispitze geschrieben. In diesem offenen Brief hatte er gefordert, den Flügel aufzulösen, Veranstaltungen unter dem Namen und der Symbolik des Flügels zu untersagen und Höcke und anderen flügelnahen Politikern nahezulegen, beziehungsweise sie dazu zu nötigen, Zitat, sich vorbehaltlos in Diktion und Duktus der Parteilinie unterzuordnen. Zitat aus dem offenen Brief. Also damals der Meuthen-Linie natürlich. Seine Begründung dafür damals war, dass der Flügel gerade vom VS als Beobachtungsfall eingestuft worden war. Das bedeutet, vor jetzt ziemlich genau 6 Jahren, das war Anfang 2020, hat sich Lukassen sowie Krah heute als erweiterter Arm vom VS betätigt und seine Wertungen und Panik vor seinen Einstufungen in die Partei hineingetragen. Zumindest sein Bestes getan, damit das passiert. Er hat außerdem noch ausgeführt, der Flügel muss weg, um eine gerade begonnene Austrittswelle zu verhindern. Also die gibt es noch nicht, aber die beginnt halt gerade, ne? Womit man sie halt auch herbeischreiben kann. Kleiner Funfact dazu, 2020, als er diese Aussagen tätigte, hatte die AfD 34.000 Mitglieder und heute, während die Gesamtpartei als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, hat sie mehr als doppelt so viele, über 70.000. Ende 2020, also zur Hochzeit von Corona, folgte dann die berühmte Brandrede von Meuthen auf dem Parteitag in Kalkar. In dieser Brandrede hat Meuthen AfD-Politiker gerügt, die sich mit den Corona-Protesten solidarisiert haben und die die Maßnahmen zu scharf kritisiert haben. Er forderte ein Ende vom Verständnis für die Querdenker in der Partei. Wenn man das nicht erreichen würde, dann würde die Partei als Gesamtprojekt scheitern, so Meuthen damals. In einem Cicero-Interview hat sich Lukassen kurz darauf als Mitinitiator und Stratege von dieser Rede gezeichnet. Ein Zitat aus dem Cicero-Artikel. Meuthen ist bereit, den Weg, den auch ich vertrete, konsequent zu Ende zu gehen. Man kann nicht niederschwellig davon ausgehen, der Partei mit Handreichungen ein Profil zu geben. Man muss zu einer gegebenen Zeit Position beziehen, auch wenn das wehtut. Und diese Zeit war jetzt gekommen. Wir standen vor der Frage, tragen wir den Konflikt in den Bundestagswahlkampf hinein oder haben wir jetzt noch dieses Window of Opportunity, um es vorher noch auf den Punkt zu bringen? Und da waren Herr Meuthen und ich uns einig, dass dieses Zeitfenster bis Weihnachten das Richtige wäre. Weiter hat er noch ausgeführt, dass Meuthen gerade sehr stark dastehen würde und Höcke schwach und das sehe man daran, dass Höcke auf dem Parteitag selber nicht aufgetreten ist. Auch das ist eigentlich ein Paradebeispiel für das Muster bei den Vestalgikern, für deren Denkweise. Also im Grunde genommen ist es egal, wie absurd Maßnahmen oder Einstufungen von BRD-Institutionen sind. Sie sind ernst zu nehmen, wie im Falle vom Verfassungsschutz, und ihnen ist sich zu fügen, wie im Falle von Corona, einfach nur, weil es eben die Institutionen von unserem wunderbaren freien westlichen Land sind. Das ist der fundamentale Knacks in deren Murmel. Lukassen regt sich übrigens furchtbar auf, wenn man BRD negativ konnotiert verwendet, während irgendwie sagt, das mal wieder eine richtige BRD-Veranstaltung oder so, wo man halt sieht, also wie sehr er emotional daran hängt. Das ist schon wirklich eine wichtige Sache für ihn. Demnoch übergeordnet ist der gemeinsame Nenner zwischen Lukassen und Krah, sie paktieren, ob jetzt bei Kernanliegen vom rechten Lager, den akutesten Kernanliegen wie Remigration oder am Aufhänger Ukraine oder vor ein paar Jahren am Aufhänger Corona mit dem Mainstream, um gegen die grundsätzlicher denkenden Teile der AfD vorzugehen und den Teilen der Partei, die offen dafür wären, auf einen Mainstream-näheren Kurs einzuschwenken, es zu ermöglichen, sie loszuwerden. Im Falle von Lukassen ist jetzt das besonders Interessante, und deswegen reite ich auch so lange auf Lukassen rum, dass erstmals eine neue Stufe, eine neue Brennstufe von dieser Zusammenarbeit erklommen wurde, und zwar von der Gegenseite, von Axel Springer, Westextremer Seite. Also bisher war es ja so, dass man zwar die Bühne gegeben hat, die Millionenreichweite gegeben hat für solche Angriffe auf Parteikollegen, aber man hat, wenn man unterschieden hat, nur unterschieden in böse und noch bösere AfD-Politiker, nicht in gute und böse AfD-Politiker. Und bei Lukassen beginnt das Ganze gerade aufzubrechen. Was im Grunde genommen einen langsamen Aufbruch von der Brandmauer in ihrer totalen Form bedeutet und einer neuen Brandmauer in unserem Innern. Also wenn dieser Wertung dann gefolgt wird, dann steht die Brandmauer zwar eben nicht mehr zwischen CDU und AfD, sondern zwischen im Grunde genommen Biegsamen und Unbiegsamen in der AfD, die sich dann über diese Mauer hinweg bekämpfen. Genau, man muss sich dafür ebenfalls einfach über dieses woke Diktat, dass die AfD das ultimativ Böse ist, und zwar egal wer, hinwegsetzen. Und dafür war man bisher zu eingeschüchtert. Hier kommen wir dazu, wieso bei Lukassen eine neue Eskalationsstufe eingeläutet wurde. Lukassen wurde im Nachgang von seinem Höcke-Angriff persönlich, die Parteispitze nicht, nach 2 Jahren Ausschluss der AfD zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Das ist genau diese nächste Eskalationsstufe. Das ist die Normalisierung und Entdämonisierung von vereinzelten Kollaborateuren in der Partei. Und wenn das Schule macht, dann können Westextreme den Einfluss von Lukassen, von Krah und anderen Leuten, die noch kommen werden in der Partei, im Grunde genommen nach ihrem Belieben ausbauen, indem sie ihnen einfach immer wieder diese positive Bühne geben und sie eben reinwaschen vor der Allgemeinheit. Und das würde auch eine enorme Sogwirkung auf Leute, die in der AfD sind, vielleicht gar keine klare Position zu diesen Themen haben und sich halt Gedanken darüber machen, wie sie sich positionieren sollen haben, im Stile von, die Leute merken dann, okay, Verrat bedeutet, ich kriege einen Karriereboost und ich werde normalisiert. Verrat bedeutet, ich bekomme also mehr Geld, mehr Einfluss und zeitgleich noch ein gemütlicheres Leben. Keine Antifa-Angriffe mehr, keine Dämonisierung, die dazu führt, dass man mein Auto anzündet. Also Win-Win-Win. Außerdem kann das auch dazu führen, dass Gegenstimmen unsichtbar werden, dass Leute, die eigentlich keinen Bock auf diese Kursänderung haben, davon absehen, das kundzutun. Also muss im Grunde genommen die Mainstream-Zusammenarbeit von Krah und Lukassen ihren Karrieren mehr schaden, als sie ihnen nützt. Da kommen wir dazu, was wir dagegen tun können. Im Grunde ist das Wichtigste, dass wir Diskursregeln unter AfD-Politikern durchsetzen. Jetzt nicht dafür, wie die hinter verschlossenen Türen reden, ist mir scheißegal. Es geht darum, wie die mit der Presse reden, wie die in der Öffentlichkeit reden, auf welchen Plattformen die sich gegenseitig angreifen, Konflikte austragen. Und da muss die Regel etabliert werden, keine scharfen Angriffe mit Hilfe der Plattform des Mainstreams. Der Hebel, den wir dazu haben, ist die Stigmatisierung. Also es ist quasi ausgeschlossen, dass die Spitze explizite Diskursregeln dieser Art erlassen würde. Damit würde man extremst viele Negativschlagzeilen provozieren. Und ich glaube, dafür ist man zu scheu. Man will durch Appeasement dafür sorgen, dass die Sache wieder einschläft. Insofern geht es eigentlich nur graswurzelmäßig von unten her. Dabei gibt es 3 Ziele. Unbiegsame Politiker, Höcke als Paradebeispiel, müssen in ihrem Ansehen beschützt und bei der Basis gestärkt werden und der Impact solcher Angriffe auf sie muss abgefedert werden. Das Ansehen der Kollaborateure muss gleichzeitig beschädigt werden in einer abschreckenden Art und Weise. Also Nachahmer müssen vermieden werden und in die Parlamente muss eine Stimmung hineingetragen werden, die es den Kollaborateuren ungemütlich macht, die ja, sie isoliert und ihnen eben keinen schönen Arbeitsalltag mehr lässt. Das bedeutet in der Praxis, dass die Stimmung, die wir erschaffen müssen, eine ist, die nicht korrumpierte Politiker dazu ermächtigt, die Korrumpierten in der Partei zu isolieren, Zusammenarbeit mit ihnen zu vermeiden und raushängen zu lassen, dass in diesem Fall Krah und Lukassen eben einfach nicht mehr wirklich dazugehören. Und diese Stimmung muss einen Gegensog entfalten, dem sich Unentschlossene dann anschließen. Sie muss in der Partei dominant werden. Wir kommen langsam zum Ende. Ich komme zu noch einem kleinen Punkt, eigentlich gar kein so kleiner Punkt, aber wir können ihn kaum beeinflussen, deswegen werde ich da nicht so lange drauf rumreiten. Ich habe ja ein paar Mal schon angeschnitten, dass ich denke, dass die Woken gewissermaßen angezählt sind, dass sie nicht mehr diese Macht über die Gesellschaft haben, wie sie die mal hatten und dass auch die Institutionen, die sie beherrschen, so ein bisschen ins Schwanken geraten, beziehungsweise ihre Beherrschung dieser Institutionen nicht mehr völlig undifferenziert abzunicken ist. Dafür habe ich jetzt ein paar Beispiele und diese Beispiele beziehen sich vor allem auf die Öffentlich-Rechtlichen. Also die Woken sind unser Joker, weil die Woken unter jeder AfD-Beteiligung an einer Regierung das Dritte Reich aufziehen sehen, egal wer sich in irgendwelchen Richtungsstreits in der Partei durchsetzt. Sie können nicht differenzieren. Für sie ist klar, dass die Beliebigkeits- und Überfremdungsagenda ohne jede Abbremsung weitergehen muss und nicht mal nachjustiert werden kann. Alles andere ist das Ende der Menschlichkeit und wer dagegen aufmuckt, der bekommt eben ein paar auf die Fresse. Das ist ihre Position. Wer dagegen aufmuckt, der ist einfach zu verbieten, dessen Strukturen sind platt zu machen, weg mit dem, fertig. Und damit, was das Verbot der Gesamtpartei angeht, denke ich, wiegen sie sich selber eigentlich in Sicherheit, in einer Sicherheit spendenden Fantasie, die aber eben eine Fantasie ist. Also es wird dieses Verbot nicht geben. Die Westextremen sind noch zu eingeschüchtert, um die nächste Eskalationsstufe zu zünden, also Koalitionsangebote, direkte Koalitionsgespräche. Aber wie gesagt, diese Macht schwindet langsam. Das mache ich fest bei den Öffentlich-Rechtlichen exemplarisch. Etwa daran, dass letztes Jahr mit Julia Ruhs Sendung Klar erstmals ein gerade heraus westextremes und anti-wokes migrationskritisches Politmagazin gestartet ist. Ruhs versucht in der Sendung im Grunde genommen das Stigma zu lockern, das in den öffentlich-rechtlichen Medien darauf liegt, Migrationsprobleme anzusprechen und den Weg zu bereiten für eine gerade beschriebene Law-and-Order-Cucking-Politik. Es gab einen großen internen Aufstand dagegen. Reschke nannte die Sendung rechtsextrem in ihrer Sendung live im Fernsehen, also eine andere öffentlich-rechtliche Sendung. Böhmermann nannte die Inhalte von Julia Ruhs Faschismus. Also die sind da vollkommen irre durchgedreht. Er hat sich da aufgehangen am Eingangssatz von der Pilotfolge von Julia Ruhs Sendung. Was jetzt kommt, das wird nicht allen gefallen und das dann durchdekliniert mit: Was jetzt kommt, wird nicht allen gefallen. Ein Haufen Scheiße. Was jetzt kommt, wird nicht allen gefallen. Faschismus. Also ja, es wurde da mit harten Bandagen gekämpft und das übrigens auch hinter den Kulissen. Also diese Frau wurde ordentlich gemobbt, ordentlich angegangen von der breiten Mitarbeiterbasis der Öffentlich-Rechtlichen. Aber all das führte nur zu einem halben Erfolg. Was neu ist bisher, wenn es diesen Druck gibt, wenn du Reschke und Böhmermann so sehr gegen dich hast, dass sie in ihren eigenen Sendungen einem Millionenpublikum erzählen, was du für ein Arschloch bist, dann warst du weg bei den Öffis. Aber in diesem Fall hat es nur dazu geführt, dass die Sendung bei einem Sender, beim NDR, eingestellt wurde und beim Bayerischen Rundfunk weiterläuft. Stichwort Böhmermann, da will ich auch noch kurz ansprechen, dass seine Sendungszahl letztes Jahr, Ende letzten Jahres, um ungefähr ein Drittel auf 20 Sendungen pro Jahr zurechtgestutzt wurde. Die Bild-Zeitung hat danach gelüftet, dass eigentlich der Plan war, schon seit Frühjahr letzten Jahres die gesamte Sendung einzustampfen. Eigentlich sollte Böhmermann seit Frühjahr 2025, seit Frühjahr 2025 eingestampft werden. Man sah dann davon ab, weil man mit Jimmy Kimmel, da gab es gerade diesen Shitstorm irgendwie darüber, dass Jimmy Kimmel nach Druck von Trump, weil er sich lustig gemacht hat über die Ermordung von Charlie Kirk, abgesetzt wurde und deswegen waren die gerade insbesondere sensibel und man hat sich gesagt, unsere Mitarbeiterbasis dreht komplett durch, wenn wir jetzt in dieser Situation Böhmermann absägen und deswegen hat man dann diesen Kompromiss geschlossen und nur die Sendung um ein Drittel gekürzt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Ausrichtung der Öffentlich-Rechtlichen scheint sehr langsam, aber schon merkbar in Richtung Westextrem eine Verschiebung scheint da stattzufinden. Die Öffis gehören zu den mächtigsten Waffen, die die Woken haben, vor denen die Westextremen wiederum Angst haben, die ihnen bisher verunmöglicht hat, diese subversiven Angebote an uns zu machen. Und ich denke, also ich schließe aus all dem, dass die höheren öffentlich-rechtlichen Funktionäre durchaus sehen, dass ein Kurswechsel in Richtung Westextrem notwendig ist, um nicht am Ende als Waffe in unserer Hand zu enden. Aber zum Glück haben sie ihre eigene Basis nicht im Griff. Zum Glück ist die Breite der Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen weiter irre und radikalisiert genug, dass sie nicht in der Lage sind, das zu sehen. Genau, wir kommen jetzt tatsächlich langsam zum Ende. Die Zukunft der AfD hängt also abschließend an zwei entscheidenden Fragen. Lässt sich die AfD von Mainstream-Kollaborateuren zu so einer Art Neokon-Bückstück prügeln? Lässt sie sich verbiegen, lässt sie sich ausquetschen wie eine Zitrone und wegschmeißen? Oder formiert sich ernsthafter innerer Widerstand? Da können wir natürlich ansetzen. Und zweite Frage, bleiben die Woken mächtig genug und fanatisch genug, blind in ihrem Fanatismus genug, um ein weiteres Entgegenkommen der Westextremen gegenüber den moderaten Teilen, in Anführungszeichen, der Partei zu verhindern? An letzterem können wir recht wenig ändern. Was man vielleicht machen könnte, das betrifft jetzt dann lustigerweise eher Leute wie mich oder, ja gut, vielleicht auch den einen oder anderen Politiker, das ist, in intensivere Schaukämpfe mit Woken wie etwa Böhmermann, Reschke und so weiter einzutreten, damit ein Absetzen von ihren Sendungen am Ende aussehen würde wie unser Sieg. Dann kann man sie de facto nicht absetzen. Ich habe sogar die Spekulation, dass möglicherweise das Böhmermann-Doxing, dieses sich mit untergriffigsten Sachen dieser Art mit dem halben rechten Lager anzulegen, von also das Clownswelt-Doxing bei Böhmermann, dass das den Hintergrund hatte, dass Böhmermann sich damit gegen ein Gefeuertwerden immunisieren wollte. Weil auch er wird mitbekommen haben, dass seit Frühjahr eigentlich geplant war, ihn zu feuern. Im Mai kam dann das. Wenn du mit Rechten Stress hast, also mit tatsächlich Rechten, dann kannst du da nicht gefeuert werden, weil sonst haben die Rechten gewonnen. Außerdem ist ein Gedanke dabei, das könnte die Funktionäre radikalisiert genug halten, und zwar in unserer Breite gegen uns, um nicht strategisch klüger zu werden. Daneben ist auch entscheidend, wie viel Einfluss Medien wie etwa News auf die AfD gewinnen. Also es gibt sehr gute Leute, die bei News arbeiten, aber ich denke, der Fisch stinkt vom Kopf. Von der Führung her ist dieser Laden, also gelinde gesagt, etwas, was zu einem Problem werden könnte. Die Führung von News hat ja schon offen ausgesprochen, dass ihr Ziel ist, die AfD so weit zu biegen, dass eine Koalition mit der CDU zustande kommt bei der nächsten Wahl in 3 Jahren. Und die CDU zeitgleich eben unterm roten Stiefel hervorzulocken. Ich erinnere an den Artikel und den dazugehörigen YouTube-Beitrag von Reichelt, wo er, also der Titel war, glaube ich, Höcke raus, wo er gesagt hat, man sollte sich an Giorgia Meloni orientieren und so den schnellsten Weg an die Macht nehmen. Man hätte eine Verpflichtung dazu, denn ansonsten würde man die eigenen Wähler betrügen. Also wenn der Einfluss das Problem ist, wir sehen, wie viele Presseanfragen an die weitergeleitet werden, damit sage ich nicht, es ist falsch, eine Presseanfrage für eine große Reichweite oder ein Ergebnis davon, besser gesagt, an News weiterzuleiten. Ich sage nur, man sieht daran, dass in der Breite der Partei bei den höheren Riegen durchaus Kontakte zu News herrschen und dass dieses Medium sehr, sehr viel konsumiert wird von dem. Und insofern ist auch dieser Einfluss wahrscheinlich nicht zu unterschätzen und etwas, was im entscheidenden Moment sicherlich in Richtung von uns biegsam machen wirken wird. Also ist es durchaus möglich, dass die AfD sich in diese Falle locken lässt. Und deshalb will ich zum Schluss, für den Fall, dass wir diesen Kampf verlieren, noch kurz eine positive Zukunftsvision zeichnen. So eine Art quasi graue Pille streuen für die Jüngeren unter euch. Also selbst wenn wir verlieren, ist nicht alles verloren. Ein langfristiges Positivszenario, selbst wenn sich die Biegsamen durchsetzen. Damit das eintritt, ist ironischerweise entscheidend, dass die Biegsamen sich nicht so ein bisschen, sondern volle Möhre durchsetzen. Also, dass die AfD sich am Ende nicht nur inhaltlich und personell entkernt hat, um dann am Verhandlungstisch abgewiesen zu werden oder gar nicht erst zum Verhandlungstisch eingeladen zu werden, sondern es wäre notwendig, dass der Plan der Biegsamen bis zu seiner finalen Konklusion geführt wird, sprich einer Koalition, in der die AfD entzaubert, ausgepresst und weggeworfen wird. Die FPÖ hat genau dieses Szenario im Grunde genommen schon durchgespielt. Also 2017 sind sie als Juniorpartner in einer Regierung, lange bevor die Zeit reif war, und zwar sowohl kräfteverhältnismäßig, eben als Juniorpartner, als auch metapolitisch, also metapolitisch auf 2 Ebenen, einmal gesellschaftlich, die Linse, durch die die Allgemeinheit die Welt betrachtet, war noch nicht so weit verändert in unsere Richtung, dass man ernsthafte rechte Politik machen konnte, und dann auch die Partei selber betreffend. Es waren noch zu viele Ideologiegegner in der Partei. Es waren zu viele, die pragmatische, ideologiefreie Politik machen wollten. Und damit war man deutlich biegsamer, als man es hätte sein sollen. Genau dieses dem Plan der Biegsamen zu seiner finalen Konklusion führen, das dürften die Geburtswehen gewesen sein, aus denen dann die jetzige Kickel-FPÖ hervorgegangen ist. Also knapp 7 Jahre, nachdem sie kläglich ausgeschieden sind aus der Koalition, Hat man aus diesem Trümmerhaufen die Fehler gelernt und hat auch nach einer lange andauernden Talfahrt in den Wahlergebnissen und Umfrageergebnissen danach jetzt mit der Kickel-FPÖ etwas geschaffen, das den Anforderungen der politischen Landschaft auf jeden Fall auf den ersten Blick gerecht zu werden scheint. Und diese Anforderungen sind, das unmittelbare rechte Kernanliegen, also Remigration, sowohl gegen subversiv verführende Kräfte als auch gegen die Peitsche von leeren Verbotsandrohungen behaupten zu können. Also keine Angst, kein Durst nach Anerkennung vom guten Bullen und vor allem anderen, den Urteilen gegnerisch beherrschter Institutionen, ob jetzt der Geheimdienst, Medien, Gerichte oder die gegnerischen Parteien selbst, keinerlei Gewicht und Legitimität geben. All das kann eigentlich nur in einem ideologischen Gegnerbegriff wurzeln, der eben den westextremen Pol unserer Gegner auch mit einschließt und nicht nur als so eine Art geschundenen Hund betrachtet, den die Linken leider vor sich her prügeln können. Aber hey, wenn die Linken, wenn die Woken weg sind, dann sind wir eben die mit der Peitsche und dann prügeln wir die. Man muss verstehen, die haben etwas, wofür sie kämpfen. Die haben eine Weltanschauung, die haben eine Ideologie und die werden versuchen, die durchzudrücken. Und die werden versuchen, uns abzuspeisen mit ein paar Peanuts, die hinauslaufen darauf, dass Migranten autoritär dazu gebracht werden, sich gewissen liberalen Grundprinzipien, beliebigkeitsliberalen Grundprinzipien zu unterwerfen. Und dann muss aber auch mal gut sein. Remigration gibt es nicht. Die Westextremen vertreten dasselbe, was die Woken vertreten, eben nur, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, in chauvinistisch. Also wir sind so geil, weil wir diesen Werten der Selbstabschaffung mehr entsprechen als alles andere, anstatt masochistisch wie die Woken. Und jeder Satz, der mit einem "Wir sind so geil" beginnt, ist natürlich für den Nationalisten erstmal sympathischer als das, ja, wir sind so furchtbar und können gar nicht schnell genug ausgerottet werden, dass wir von den Woken hören. Aber wenn dieses "Wir sind so geil" auf einem, weil wir die Kategorie Volk mental überwunden haben und gerade auch physisch überwinden, fußt, dann denke ich, ist es sogar das schlimmere Gift. Denn es schmeckt süßer und weniger bitter als alles, was die Woken zu bieten haben, führt aber auf Raten an denselben Ort, in die völlige Überfremdung, in Kipppunkte ethnischer Dominanz und in ein Leben unterm Stiefel für unsere Kinder und Kindeskinder. Wenn entscheidende AfD-Politiker genau diesen Punkt erkannt haben, dann sind wir, glaube ich, gegen die Verlegung der Brandmauer in unsere Mitte hinein, gegen das Wegschälen der Unbiegsamen aus der Partei und gegen die darauf folgende Eingliederung der Partei ins System immunisiert. Also hoffen wir mal, dass in Deutschland das zu erreichen ist, ohne dass wie in Österreich sich die Biegsamen erst einmal durchsetzen müssen und quasi ihre Gier nach der schnellsten Machtoption zu Ende ausleben können. Denn ansonsten würde uns das im besten Fall knapp 10 Jahre für den Wiederaufbau der Partei kosten. Im schlimmsten Fall wäre der Preis die gesamte Partei. Und zwar entweder, indem sie in der Versenkung verschwindet, das wäre dann eigentlich sogar noch besser, denn die Alternative wäre, dass die AfD als so eine Art FDP 2.0 jahrelang zwischen 5% und 10% rumdümpelt, um der CDU eben bei Bedarf, wenn die CDU pfeift, Mehrheiten für westextreme Bremsungs- und Beschwichtigungspolitik zu beschaffen, während darunter die Überfremdung weitergeht. Die Entscheidung darüber, ob wir Österreichs Weg von diesem sehr erfolgreichen Wundenlecken gehen müssen oder ob wir weiter durchstarten können, die fällt definitiv innerhalb der nächsten 3 Jahre. Also kommt es genau jetzt auf uns alle an. Vielen Dank.
Ja, also ich bin baß erstaunt. Ich kannte natürlich deinen Duktus aus Videos, die man im Internet sich verfügbar machen kann, aber das ist schon eine Leistung, 1,5 Stunden in dieser Schlagzeile.